dass sie halt immer auf so einem dünnen Eis balancieren zwischen, sie soll selbstständig sein, aber bitte nicht zu selbstständig. Sie muss sich schon noch irgendwie retten lassen von dem, vor allem wenn es halt Boy Meets Girl ist. Oder sie soll irgendwie selbstbewusst sein, aber nicht zu selbstbewusst. Sie soll sagen, was sie stört, aber nicht zu laut, bitte. Und das finde ich schwierig, weil das würde ja sagen, dass alle Frauen genau gleich sind und genau das Gleiche erlebt haben. Das stimmt so halt nicht.
Hi und willkommen beim Lektorats-Podcast. Ich bin Xenia Wucherer von Equal Rights Lektorat und habe heute Jennifer Pfalzgraf zu Gast, die Autorin von Das verwinterte Herz und Das Azurblau deiner Worte. Hi Jennifer.
Hallo.
Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Jennifer. Ich bin ursprünglich aus München, 2010 nach Berlin gezogen fürs Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft. Ich bin halb Chinesin. Arbeite manchmal auch als Sensitivity Reader. Ich glaube, wir haben auch schon mal zusammengearbeitet, oder?
Ja, haben wir.
Genau. Stimmt. Und genau, seit 2017 verfolge ich professioneller das Schreiben. Habe dann letztes Jahr mein Debüt, Das Azurblau deiner Worte, herausgebracht. Und dieses Jahr Das verwinterte Herz. Und bin seit, ich glaube, inzwischen 6 Jahren auf Instagram auch unterwegs.
Ich lese einfach mal deine Bio noch dazu vor.
Ja.
Jennifer Pfalzgraf wuchs zwischen chinesischem Essen und deutschen Gepflogenheiten in München auf, bevor sie fürs Studium der Literaturwissenschaft nach Berlin zog. 2019 belegte sie den 2. Platz bei der Berliner Lesebühne Konzept Feuerpudel. Neben zahlreichen Kurzgeschichten für Anthologien veröffentlichte sie im Mai 2023 ihr Debüt Das Azurblau deiner Worte, ein Liebesroman, der sich innerhalb von einer Woche in Nizza abspielt. Jennifer Pfalzgraf lebt, schreibt und arbeitet in Berlin. Heute sprechen wir nicht über Das Azurblau deiner Worte, sondern
genau.
Über Das verwitterte Herz. Obwohl wir bei beiden Romanen zusammengearbeitet haben.
Das stimmt.
In einem magischen Frankreich des 18. Jahrhunderts muss Germaine, Auftragsmörderin und Racheengel der Unterdrückten, ausgerechnet mit Miłosz Lipiński zusammenarbeiten, einem verfolgten Magier, den sie eigentlich nie mehr wiedersehen wollte. Auf dem verschneiten Weg in das Schloss ihres Vaters, wo ihr Auftrag auf sie warten soll, kämpfen Miłosz und Germaine sich widerstrebend durch eisige Gefahren. Aber die größte Bedrohung lauert in Germaines Herzen, das sie seit ihrer frühen Jugend mit unzähligen Schneeschichten bedeckt. Jennifer, du hast dich für einen Fantasy-Kurzroman bzw. eine Novelle entschieden von knapp 200 Seiten. Dein letzter Roman, Das Azurblau deiner Worte, war ja auch schon ein Kurzroman. Bevorzugst du generell dieses Format oder wie kam es dazu?
Genau, und zwar sind das hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen ist mir aufgefallen, dass ich nicht so viele Kurzromane kenne irgendwie in der deutschen Buchlandschaft. Also viele lesen gerne Romane. Kurzgeschichten sind leider nicht so beliebt hierzulande, habe ich das Gefühl. Aber Kurzromane habe ich noch nicht viele gesehen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht könnte das eine Marktlücke sein, da irgendwie so eine Mischform zu machen. Der zweite Grund war, dass Self-Publishing, was ich ja gewählt habe als Weg, ein finanzielles Risiko darstellt, natürlich, weil ich ja alles vorlegen muss, was sonst ein Verlag macht, vor allem beim Debüt. Dann hat es sich so ergeben, dass mein Debüt, Das Azurblau deiner Worte, zufällig mit einer Phase der Arbeitslosigkeit zusammenfiel. Das heißt, ich hatte viel Zeit, was ein Vorteil war, aber wenig Geld. Und deswegen dachte ich mir, okay, ein 400-Seiten-Roman wird es jetzt nicht werden. Ich lese selbst auch gern kürzere Romane. Ich glaube auch, durch Instagram ist meine Aufmerksamkeitsspanne beim Lesen ein bisschen gesunken, leider. Außerdem war es gerade bei meinem Debüt ein Testballon, ob ich überhaupt fürs Self-Publishing geeignet bin. Ich konnte die Frage nicht so ganz eindeutig beantworten, deswegen dachte ich mir, ich veröffentliche jetzt nochmal einen Kurzroman und wir gucken mal, wie das so läuft. So kam das.
Ich finde es ja sehr interessant, dass es halt ein Kurzroman geworden ist, weil ich habe auch das Gefühl, dass in letzter Zeit in Deutschland auf jeden Fall mehr Kurzromane rauskommen.
Mhm.
Und das passt irgendwie da so ganz gut rein.
Ja.
Und tatsächlich sage ich auch immer meinen KundInnen, wenn sie mir zu lange Romane schicken, willst du das nicht in zwei teilen, weil das ist halt einfach kosteneffizienter für dich dann letztendlich.
Ja.
Also gerade halt auch bei Mehrteilern, da hat es natürlich den Vorteil noch einmal, dass es dann, dass eben dann noch ein Teil folgt und dann quasi dieselbe Community dann da,
ja,
da noch ist. Finde ich super clever, wie du das gemacht hast dann mit einem Kurzroman. Es ist ja auch ein unfassbares Talent, sich so kurz fassen zu können, vor allem bei einer fantastischen Welt. Wie war es für dich, einen Fantasy-Kurzroman zu schreiben und was waren da die Herausforderungen für dich?
Interessanterweise fällt es mir eigentlich gar nicht leicht, mich kurz zu fassen. Also ich bin eigentlich total die Laber-Schreiberin, keine Ahnung. Das Genre Dark Fantasy war auf jeden Fall sehr spannend für mich. Ich hatte davor noch nie was in dem Genre geschrieben. Ich habe mir das auch nicht wirklich zugetraut, obwohl ich schon einen Hang zu dunklen Thematiken auch habe, würde ich sagen. Mhm. So ein kleines Goth-Herz auch irgendwo. Ich hatte sogar eine konkrete Anregung, und zwar eigentlich sogar zwei. Das eine war Die Götter müssen sterben von Nora Bensko, was mich sehr beeindruckt hat.
Ja, wie schön. Ja, mich
Dark
auch.
Fantasy und feministische Retelling, sag ich mal, so als Mischform. Und Noras Roman ist ein Epos. Das habe ich mich jetzt nicht getraut. Genau, und das andere, das verrate ich vielleicht später. Aber es gab quasi noch so ein zweites Buch, was mich konkreter inspiriert hat, was leider dann ein bisschen rausfiel in den Lektoratsrunden. Aber das war auch so ein, das kommt später noch. Das hatte Gründe, weswegen das rausfiel. Das war auch nicht schlecht. Die Jahreszeit, in der ich das geschrieben habe, war auch sehr dunkel. Ich habe das letztes Jahr im November, Dezember geschrieben, also eigentlich so zur dunkelsten Jahreszeit. Das war im Schreiben irgendwie so ein bisschen hervorgetreten, dass ich mich auch gerade so ein bisschen dunkel gefühlt habe. Das hat ganz gut gepasst. Eine Herausforderung war auf jeden Fall die Kurzromanlänge versus Fantasy, dann noch historisches Setting, die Atmosphäre. Dann wollte ich eben noch diese Charaktere gut ausarbeiten.
Ich glaube, da hattest du mir sogar noch geschrieben, dass es sicher noch länger wird.
Ja.
Und da hattest du das super gut eingeschätzt. Also da war ich halt auch überrascht, dass du das schon vorher quasi wusstest.
Nee, das war bei das Azurblau deiner Worte, war das genauso. Mhm. Dass es auch länger wurde in der Überarbeitung.
Ja, das kann nämlich auch passieren. Ja. Also bei den meisten heißt es ja immer, dass das Buch eigentlich im Lektorat gekürzt wird. Aber in dem Fall, in beiden Fällen war das ja tatsächlich hier genau andersrum.
Ja, ich glaube, es ist auch dem Kurzromanformat wahrscheinlich zu verdenken, dass ich mich da schon versuche, kürzer zu halten und es dann eher zu kurz wird.
Am meisten haben wir ja zusammen am Anfang und am Ende gearbeitet und geschliffen. Begonnen damit, dass am Anfang Nebencharaktere gestrichen und verändert wurden. Zu Beginn war ja zum Beispiel diese Auftraggeberin im ersten Kapitel noch eine Art Assistentin eines männlichen Auftraggebers und trug noch eine Maske, auch noch ein interessanter Fakt. Dann wurde sie zur Baroness und der Auftraggeber fiel komplett raus, also nur noch sie war die Auftraggeberin. Und jetzt ganz zum Schluss in dieser aktuellen Variante ist sie nur noch die Auftragsübermittlerin, ja, in Anführungszeichen, des einfachen Volks. Könntest du einmal darstellen, warum und wie sich die Auftraggeberin über unsere Überarbeitungsdurchgänge hinweg verändert hat?
Ja, gerne. Die Auftraggeberin kommt ja in der allerersten Szene schon vor, ganz zu Beginn. Also wir spoilern jetzt hier nichts, keine Sorge. Ich habe die erste Szene komplett aus dem Bauch heraus geschrieben. Mir gingen einfach diese zwei Charaktere, Miosh und Jeremen, nicht mehr aus dem Kopf raus. Und auch diese Enemies to Lovers, dieses Setting. Ich habe aber überhaupt nicht nachgedacht über irgendwelche Konsequenzen. Ich habe mir einfach gedacht, die sind da in diesem Raum, die müssen irgendwie wider Willen zusammenarbeiten. Und da sind irgendwie zwei Leute anwesend, irgendwelche random Peeps so ungefähr. Und die übermitteln denen jetzt einen Auftrag. Und genau, habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe dann in der ersten Lektoratsrunde war das, glaube ich, weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war auch ein Comte, also auch ein Adeligen, rausgekürzt, weil mir auffiel, dass es sehr viele Männerrollen gibt. Und ich mir dachte, nee, ich will jetzt einfach eine Frauenrolle mehr. Dann hattest du, glaube ich, in der zweiten Runde angemerkt, dass wenn es eine Baroness ist, dass sie natürlich als Adelige auch irgendwie Beweggründe hat und es nicht reicht, dass sie einfach gerade langweilig ist und sie zu viel Geld und Zeit hat, sondern es soll schon auch einen Sinn haben in der Geschichte. Und ich dachte so, ja, good point. Aber dann hätten wir halt wieder eine Verbindung knüpfen müssen zu den anderen Elementen. Und wir hatten schon so viele Elemente da drin, dass sowohl du als auch ich, glaube ich, teilweise nicht mehr mitgekommen sind und sogar ich als Urheberin. Und dann war halt die Idee, lieber vereinfachen, weil sonst wird das mit dem Kurzroman nicht mehr funktionieren. Und das war aber schon das Ziel. Und deshalb wurde dann, ich glaube, es war auch ein Vorschlag von dir, aus der Baroness dann eine einfache Frau. Das hat auch einen kleineren Plot-Twist etwas erleichtert, den ich jetzt nicht verrate, aber quasi, warum diese Frau diesen Auftrag vergibt, hat sich dadurch auch ein bisschen leichter erklären lassen später.
Ja, jetzt ist auch auf jeden Fall diese Anfangsszene sehr schön rund geworden. Ich bin immer wieder überrascht und auch in dem Fall wirklich begeistert, wie sich das entwickelt hat über die Zeit. Also gerade, weil es eben so viele Veränderungen waren. Und das kommt ja jetzt auch nicht so oft vor, dass dann eben eine Person dann eben durch so viele Rollenwechsel quasi geht.
Obwohl sie nur in dieser einen Szene vorkommt tatsächlich.
Ja,
also sie ist wirklich einfach nur so ein Minor Character, aber es war schon wichtig für das Setup natürlich.
Genau.
Da muss man ja reingezogen werden und wenn man das nicht versteht, dann nicht so gut.
Ja, das fand ich auch super, dass du dir da so viel Zeit auch wirklich genommen hast, eben die Auftragübermittlerin dann zu verändern und es quasi nicht darauf belässt, dass sie dann jetzt halt eine Baroness ohne Gründe ist oder sowas. Und das macht auf jeden Fall den Anfang direkt sinnhaft, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, es schafft noch eine andere Atmosphäre. Ob die jetzt irgendwie in so einem Hinterzimmer eines Schlosses sind. Ich glaube, ganz zu Beginn waren sie in der Conciergerie. Das ist ein Gebäude in Paris, was eigentlich ziemlich nobel ist, was, glaube ich, auch früher für polizeiliche Sachen genutzt wurde. Mhm. Und dann sind sie in so eine düstere Spelunke abgewandert, was natürlich ein anderes Setting war, was aber auch bisher mehr Foreshadowing für andere Punkte der Reise, die ich nicht spoilern möchte, gegeben hat. Also das ist schon so ein bisschen raueres Setting und es huscht eine Maus irgendwie durch Stroh und es riecht undefinierbar in diesem Hinterraum und alles ist so ein bisschen dunkel. Und die Frau ist auch sehr grob gezeichnet jetzt, sehr grob geschnitzt.
Ja, das stimmt. Darf ich dich mit einer Frage zwischendurch überraschen?
Ja, gerne.
Du hast ja auch gerade schon die Conciergerie angesprochen. In deinem letzten Roman hattest du ja auch in Frankreich geschrieben quasi. Also das Setting war auch in Frankreich.
Ja.
Bist du ein Frankreich-Fan oder wie kommt es dazu?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist mir manchmal gar nicht mehr selber so bewusst. Ich habe es auch schon festgestellt, weil ich ein bisschen Sorge hatte mit dem Wechsel von das Azurblau deiner Worte, was der New Adult Romance ist. Also kein Fantasy, das spielt nicht direkt in 2023, aber schon ungefähr in der heutigen Zeit an der sonnigen Südküste Frankreichs und im Sommer. Und das Verwinterte Herz hat ja so ein komplett anderes Setting, aber auch in Frankreich. Und ich habe versucht, auch so ein bisschen Gemeinsamkeit zu finden, damit Lesende jetzt nicht verwirrt sind. So, warum wechselt sie von dem einen zum anderen? Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich habe auch ein bisschen recherchiert zu Frankreich im 18. Jahrhundert und musste da gucken, dass ich nicht in das Recherche-Rabbit-Hole falle. Mhm. Vor allem, weil es ja ein Kurzroman ist, war klar, dass ich jetzt kein 30-seitiges oder 50-seitiges Worldbuilding machen kann.
Ja, aber das ist ja auch gut, dass du da irgendwo deine Grenzen direkt kanntest. Und dann, es wäre dann ja auch sehr frustrierend, wenn man sich dann so viel damit auseinandersetzt und alles recherchiert und einbringt und dann alles rauskürzen muss. Also.
Ja, das habe ich früher mehr gemacht. Also ich kann mich inzwischen besser ein bisschen. Aber ich erinnere mich an eine Stelle, da musste erklärt werden, wie Miosch von Polen nach Frankreich gereist ist und ein Brief musste ihn erreichen. Und da bin ich in ein Recherche-Rabbit-Hole gefallen. Und da kam im Lektorat so, naja, so genau müssen wir das auch nicht wissen. Ich war so, ach, schade. Ich konnte schon irgendwie erklären, wie schnell welche Postkutschen wann wo unterwegs waren und alles. Und ich war so, ja, okay, stimmt. Das ist einfach egal.
Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Da dachte ich mir auch so, wow, okay, das ist intensives Wissen. Das, aber wir brauchen das
auch
gar nicht.
Einfacher zu recherchieren als gedacht tatsächlich. Ja. Also never underestimate Google.
Du hattest es eben ja auch schon angesprochen, wir hatten ein generelles Motto im Inhaltslektorat, Simplify, also vereinfachen auf Deutsch. Könntest du einmal darstellen, was das umfasste und wie es dazu gekommen ist, mit diesem Motto?
Das war noch nicht so vehement in der ersten Lektoratsrunde, glaube ich, das kam eher in der zweiten. Ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel. In der Rohfassung, das kann ich sagen, weil das ist ja rausgestrichen worden, das ist kein Spoiler, in der Rohfassung war Germaine eine Bastardtochter. Also sie war Adelige, aber ihre Mutter war da noch eine einfache Bäuerin und ihr Vater war adeliger Herkunft und das sollte irgendwie noch so ein paar düstere Hintergründe von Germaines Vorgeschichte erklären. Wir haben aber in den zwei Lektoratsrunden gemerkt, dass das gar nicht nötig ist, weil sie eigentlich schon so viel Ballast mitbringt und dass auch die in Anführungsstrichen Liebesgeschichte von Germaines Eltern, über die wir später noch, glaube ich, sprechen, die auch genug düster schon ist und das gar nicht braucht als Rechtfertigung, dass ihre Mutter aus einfachem Stand ist. Das heißt, wir haben das einfach gestrichen, weil das unnötig etwas verkompliziert hat, ohne irgendetwas zu nutzen. Und ich habe auch da über diese Bastard-Thematik überhaupt nicht nachgedacht am Anfang. Ich habe das auch in der ersten Szene schon, glaube ich, etabliert in der Rohfassung. Und ich wollte einfach so einen weiblichen Underdog zeigen, der in einem historischen Frankreich lebt, im Patriarchat. Also das Frankreich ist sehr eng angelehnt an das historische Frankreich, bis halt auf die Magie, die es gibt. Quasi wie so ein alternatives historisches Setting. Wollte ich einfach sie zeigen, dass sie ein schweres Leben hat, aber auch eben sehr kämpferisch ist. Und dann dachte ich so, ja, sie ist irgendwie so halb adelig und halb Bastard. Einfach just because. Und dann stellte sich raus, nee, das brauchen wir gar nicht. Und ich glaube, es hat schon erstens genug Themen und zweitens wurde es einfach irgendwann zu dicht und zu viel, um dann noch mitzukommen. Dann wäre es eher wieder so ein 300 bis 400 Seiten Roman geworden, um das alles zu etablieren.
Germaines Geschichte ist ja generell sehr, sehr vielschichtig. Und also vor allem, weil sie einfach mental sehr viel beschäftigt. Es ist ja auf jeden Fall eine charakterbasierte Geschichte, würde ich sagen, oder?
Eigentlich die meisten Geschichten von mir sind character-driven.
Ja, und das Azurblau deiner Worte hatte ich das Gefühl auch. Es ist auf jeden Fall so, dass sie sich, also Germaine, sich durchgängig diese dramaturgische Frage stellt, wer bin ich wirklich?
Ja.
Und das war das, was mich sofort von Anfang an das Buch halt so reingezogen hat. Also dieses gewisse Etwas, dieser Schmerz, der war von Anfang an zu spüren und hat total in die Geschichte reingesogen. Mhm. Also zusammen halt eben mit dieser düsteren Atmosphäre, die man halt sofort spüren konnte, also die du ja eben in dieser Zeit auch geschrieben hast. Germaines Charakter war ja von Anfang an schon sehr, sehr, sehr stark.
Ja.
Und im Grunde war ja unsere Aufgabe wirklich, diese Stärke noch deutlicher zu zeigen. Also, dass diese Stärke mehr im Vordergrund steht.
Das ist interessant, weil ich hatte drei wunderbare Testleserinnen, die die Rohfassung gelesen haben. Die Rohfassung ist wirklich Chaos pur gewesen, muss man dazu sagen. Also Kudos an die Testleserinnen. Die mochten alle drei Germaine nicht. Also die kamen wirklich bei allen dreien ganz schlecht an. Also die eine meinte sogar zu mir, du kannst viel besser Männercharaktere schreiben, schreib doch Gay Romance. Ich war so, oh, okay, interesting. Miosch war sofort irgendwie der Publikumsliebling, aber Germaine kam gar nicht gut an. Ach, ich fand echt? Das schade, weil ich mir dachte, ich schreibe eigentlich gerne starke Frauencharaktere. Und ich weiß nicht, weil die Testleserinnen alle Frauen sind, also auch Cis-Frauen, ob man als Frau dazu neigt, Frauen strenger zu beurteilen oder ob ein männlicher Testleser das auch so gesehen hätte. Ja.
Ich sehe das auf jeden Fall so. Also ich denke auch, dass das halt eben so ein Ding ist, dass eben Frauen dann eben, gerade von Frauen, dann halt auch nochmal strenger beurteilt werden und gerade, wenn sie so eine Rolle haben wie Germaine, also halt als Auftragsmörderin und dass sie dann halt eben dafür dann besonders hart rangenommen wird, von wegen dieses moralische Thema dann aufgemacht wird, wie kann eine Frau so etwas tun? Ja. Aber einem Mann ist egal, was für ein Geschlecht er hat, da ist einfach nur so, ja, ist halt... Ist der denn zumindest heiß dabei? Also das ist die Frage, die da gestellt wird. Aber bei Frauen ist es ja, oh Gott, was für eine schreckliche Frau.
Ja, also man muss auch dazu sagen, in der Rohfassung war sie noch deutlich mehr Badass. Also in der allerersten Rohfassungsszene, ich glaube, ich habe dir schon eine überarbeitete erste Szene zumindest geschickt. In der allerersten Rohfassungsszene war sie wirklich nur am Fluchen, Sachen am Rumwerfen, permanent einen Wutanfall nach dem nächsten am haben. Also da war sie wirklich wie so ein brodelnder Vulkan. Das hat sich schon so ein bisschen gemäßigt. Aber ich wollte halt nicht, dass das komplett verloren geht, weil sie hat ja auch ihre Gründe dafür, zumindest ein brodelnder Unterwasservulkan geblieben zu sein. Deshalb war dann die Kunst, diese Balance zu finden zwischen, ja, sie ist eine angry woman in historischem Setting, aber sie sollte auch nicht nur angry sein oder alles immer kurz und klein schlagen, weil sie das natürlich auch unsympathisch macht. Aber wie macht man einen weiblichen Charakter sympathisch, ohne sie zu lieblich zu machen, war so die Kunst bei Germaine.
Ja, also ich weiß nicht, ich finde es halt gar nicht so wichtig, dass sie sympathisch ist. Also, weil ich finde, man kann sehr gut Romane lesen, eben mit ProtagonistInnen, die gar nicht unbedingt sympathisch sind. Also Hauptsache, man versteht, was sie tun, also die Entscheidungen, die sie treffen, aus ihrer Welt heraus. Und ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, ob ich jetzt Germaine als sympathisch bezeichnen würde, in dieser Version auf jeden Fall. Aber das war mir eigentlich, während ich es lektoriert habe, nie wichtig gewesen. Also wichtig, sehe ich zumindest so, ist nur, ob wirklich ihre Entscheidungen verständlich sind und nachvollziehbar in ihrer Welt und in ihren Charakterzügen.
Ja.
Also ich finde es sowieso, es ist halt immer so eine krasse Sache, dass halt eben diese Erwartungshaltung ist, dass die Frauen dann aber auch sympathisch sein müssen.
Ja, oder dass sie halt immer auf so einem dünnen Eis balancieren zwischen, sie soll selbstständig sein, aber bitte nicht zu selbstständig. Sie muss sich schon noch irgendwie retten lassen von dem, vor allem wenn es halt Boy Meets Girl ist. Oder sie soll irgendwie selbstbewusst sein, aber nicht zu selbstbewusst. Sie soll sagen, was sie stört, aber nicht zu laut, bitte. Und das finde ich schwierig, weil das würde ja sagen, dass alle Frauen genau gleich sind und genau das Gleiche erlebt haben. Das stimmt so halt nicht.
Ja, das ist wahr.
Ja.
Also auf jeden Fall ein sehr feministischer Roman, schon mal in der Hinsicht.
Ja.
Mit sehr vielen feministischen Fragen, die man sich halt wirklich bei allen möglichen Sachen dann auch stellen kann als lesende Person. Sicher gibt es dann halt einfach große Themen, die dann angesprochen werden, eben wie ihr Job und wie sie von ihrem Vater behandelt wird. Aber dann diese kleinen Sachen eben im Umgang mit anderen Menschen. Ich finde, da steckt auch jedes Mal eine Story dahinter, über die man lange sprechen kann. Und das finde ich halt immer auch so schön.
Ja.
Okay, also während Simplifizieren ja auch immer so unser Motto war von unserem Inhaltslektorat, gab es ja auch den einen oder anderen Fall, wo du erweitert hast und mehr in die Tiefe gegangen bist. Das ist ja im Grunde auch dieses Ding gewesen, dass wir an einigen Stellen dann quasi simplifiziert haben, also dass du da gekürzt hast, um dann halt Raum zu schaffen für was anderes, was dann eben mehr im Vordergrund stehen konnte. Zum Beispiel die sogenannte Liebesgeschichte von Germaines Eltern. Germaines Vater war und ist ja sehr grausam zu ihr. Und die Geschichte ihrer Eltern hängt unmittelbar mit Germaines dramaturgischer Frage nämlich zusammen, weil sie ständig nach dem sucht, was ihre Mutter in ihm gesehen hat. Und zuvor kannten wir die Geschichte der Eltern nur aus den Augen von Germaines Vater. Und nun, also jetzt in dieser aktuellen Version, wird auch die Sicht der Mutter erzählt. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
In der Rohfassung gab es nur Germaine und ihre Mutter als einzige Frauenfiguren, die irgendwie wichtig waren. Später kam dann eben noch diese Auftraggeberin dazu, die sich etwas verselbstständigt hat. Ich wollte gerne zeigen, dass Germaines Mutter einerseits nicht so ist wie sie, andererseits auch Wegbereiterin für ihre Tochter ist. Sie ist in vielerlei Hinsicht schon eine typische, also sie wurde dann ja durch die zwei Lektoratsrunden zur Adeligen auch, eine typische Adelige ihrer Zeit, aber irgendwo auch wieder nicht, weil sie, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt bestimmte Gründe, weshalb sie so ein bisschen reingetrickst wird in diese Hochzeit mit Germains Vater. Und sie stellt dann fest, diese Hochzeit ist der absolute Graus, weil dieser Mann das absolute Monster ist. Und die Tatsache, dass Germains Mutter später ihre Geschichte ihrer Tochter erzählt, ist auf jeden Fall ein Akt der Selbstermächtigung für Germains Mutter. Einfach zu korrigieren oder einfach zu sagen, es gibt nicht die eine Wahrheit, aber das hier ist meine. So sah das für mich aus. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es sind auch ein paar schmerzliche Dinge, würde ich mal sagen, zwischen Germaine und ihrer Mutter vorgefallen, obwohl das bei weitem nicht so viel ist wie zwischen ihr und ihrem Vater. Aber ihre Mutter natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen wurde von diesem Ehemann. Und das versucht Germaines Mutter auch wieder aufzuwiegen, indem sie ihr ihre Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt und auch versucht, sich ein bisschen zu entschuldigen oder zu erklären für das, was eben zwischen den beiden vorgefallen ist. Was das natürlich auch zeigt, weil du ja schon gesagt hattest, die dramaturgische Frage von Germaine, die da aufgeschmissen wird, auch durch oder aufgeworfen wird, auch durch die Liebesgeschichte ihrer Eltern, dass Germaines Mutter ihr auch ein Stück ihrer Identität gibt, natürlich, indem sie ihr nicht nur erklärt, guck mal, du stammst von diesem Monstrum ab, sondern hey, hier, ich bin auch noch da. Ich bin kein Monstrum, ich habe versucht, mich mit diesem Monstrum zu arrangieren. Du bist nicht nur einfach durch und durch böse, in Anführungsstrichen, weil du einen bösen Vater hast, sondern du hast auch deine Mutter, ich bin auch da. Und ich habe jetzt einiges begriffen, sage ich mal, was sie lange Zeit auch selber erstmal nicht verstanden hatte, weil Germaines Mutter mehr als sie selbst ein Produkt ihrer Zeit oder ihrer Erziehung ist. Aber durch die Realisierung, dass sie das ist, eben auch Germaine ein bisschen bestärken kann.
Ja, das fand ich halt auch so stark. Das ist im Grunde ein Wendepunkt.
Ja.
Und vielleicht ist dieser Wendepunkt jetzt nicht so der übliche, von wegen eine actionreiche Szene oder sowas. Der passiert halt in Germaine. Und ich finde, das ist so die stärkste Art, einen Wendepunkt zu machen, wenn der wirklich im Charakter stattfindet. Und das kann man natürlich auch nach außen tragen. Das wird ja auch in gewisser Weise nach außen getragen, weil es halt ihre Entscheidung auch einfach beeinflusst. Aber das ist halt eben etwas, was sehr oft in Geschichten fehlt, eben dieser innere Prozess und diese innere Wendung.
Wobei ich glaube, wenn es eine Character-Driven Story ist, habe ich mal gelesen, sollte der Wendepunkt eigentlich auch innen erstmal auftreten, weil sonst ist das quasi nicht kohärent zueinander.
Grundsätzlich selbst bei einer handlungsbasierten Geschichte.
Ach so, tatsächlich.
Also das okay. Müsste tatsächlich dann auch stattfinden.
Ah, okay.
Es ist halt so ein bisschen fast schon eine Mythe zu sagen, dass etwas handlungsbasiert und charakterbasiert ist, weil eigentlich sollte alles immer charakterbasiert sein, auch okay. Wenn die Handlung im Vordergrund steht.
Mhm.
Also nur so können wir quasi richtig mitfühlen. Dafür muss es aber nicht unbedingt sein, dass eben der Charakter halt so tief dann halt eben bearbeitet wird. Also dieses charakterbasierte ist manchmal so ein bisschen irreleitend, also wenn man sagt, dass halt eine Geschichte so ist oder so, aber man kann auf jeden Fall sagen, deine ist charakterbasierter. So.
Aber wie ist das bei einer auktorialen Perspektive, wenn man in verschiedene Köpfe gucken kann? Ist das dann auch charakterbasiert? Ich habe es noch nie geschrieben. Ich finde es ganz schrecklich zum Schreiben. Ich lese es auch nicht gerne. Also ich lese lieber die Ich-Perspektive oder die Personale, aber wie ist das dann da?
Bei einer auktorialen Perspektive stehen trotzdem irgendwie so 1, 2, ja, vielleicht 3 Charaktere im Vordergrund. Also das heißt, auch da müssen diese 3 Charaktere sich die dramaturgische Frage stellen und sich entwickeln. Also deswegen ist es in der Hinsicht auch eine Charakterentwicklung, die dann halt da stattfindet, weil sonst ist es einfach langweilig.
Okay.
Und sonst kann man dem auch einfach wirklich nicht folgen.
Mhm.
Weil im Grunde das, was wir interessant finden, ist selten die Geschichte an sich, sondern wie, also ob die Geschichte für die Charaktere wichtig ist.
Ja.
Und wenn die Geschichte für die Charaktere nicht wichtig ist, dann ist sie uns auch nicht wichtig.
Mhm.
Egal, wie wichtig diese Geschichte für die Welt ist. Also auktorial ist super schwer zu schreiben erstmal. Also viele unterschätzen das und denken, wir können jetzt einfach in jeden Kopf steigen und einfach von einem Kopf zum nächsten springen. Und das ist halt so der größte Fehler, den man machen kann.
Ja.
Also man muss sich halt wirklich irgendwie vorher 2, 3 Charaktere aussuchen. Und da gibt es ein paar Daumenregeln, aber es sind halt nur Daumenregeln. Das können halt alle Leute mal anders machen. Aber es gibt da halt so viele Sachen, die da einfach beachtet werden müssen. Die psychische Distanz. Also die wenigsten Leute kennen überhaupt den Begriff.
Ja.
Und die meisten springen dann halt einfach von Kopf zu Kopf. Aber eigentlich muss man halt so ein, wenn man jetzt eine Kamera hat, wenn man sich das jetzt so als Bild mit einer Kamera vorstellt, dass man reinfährt und dann rauszoomt. Und das muss jedes Mal passieren. Also, und das stilistisch.
Es klingt anstrengend zu lektorieren.
Absolut anstrengend zu schreiben und zu lektorieren. Und wer wirklich ein anständiges, autorial geschriebenes Buch machen möchte, muss es bestimmt mindestens 3-mal überarbeiten.
Oh Gott.
Und also bevor es überhaupt ins Lektorat geht wahrscheinlich. Und es dauert einfach viel, viel, viel länger und sollte ungefähr 3-mal so lang eigentlich dauern wie eine personale Perspektive, die man dann schreibt.
Also ich werde niemals einen Autorialroman schreiben, das habe ich jetzt schon beschlossen. Nein, danke.
Ja, ich find den Gedanken immer noch sehr spannend, weil dieses stilistische ein bisschen damit rumzuprobieren, rumzuspielen. Aber momentan bin ich auch noch nicht bereit dafür.
Vielleicht eher eine Kurzgeschichte verarbeiten, weil die sind bei mir reserviert für experimentelle Sachen. Ich habe da keinen Nerv, das auf Kurzroman oder Romanlänge zu bringen.
Ja, ja.
Zu viel Arbeit.
Ja, ich meine, man soll ja immer rumspielen und sich ausprobieren. Insofern, ja. Wer weiß, vielleicht ist es dann sogar super spaßig zu schreiben, gerade weil es eben so komplex ist.
Ja, ich weiß. Naja, vielleicht probiere ich sie demnächst in einer Kurzgeschichte mal.
Aber ja, wie du schon sagst, Autoriale mögen nicht viele zu lesen.
Ja.
Das kommt ja auch nochmal dazu. Wenn wir das Buch aufschlagen, erwartet uns ja auf den ersten Seiten unüblicherweise ein kursiv geschriebener, also quasi handschriftlicher Fragenkatalog. Und zwar Jemens 7 Fragen zum rechtschaffenen Auftragsmord. Wie ist es zu diesem Anfang gekommen?
Ja, das ist auch ein Produkt der 2 Runden Lektorat gewesen, auf das ich sehr stolz bin. Das wird jetzt auch, ich habe eine Buchsetzerin beauftragt, weil ich keinen Nerv auf Buchsatz habe. Das wird jetzt auch von ihr in Szene gesetzt wieder. Wer das Azubi-Lauf deiner Worte kennt, weiß, dass es da auch schon so eine Besonderheit gab, nämlich, dass der Protagonist Luca, der Protagonistin Lavinia, immer so Zettel an ihrer Tür schreibt. Und das mit den 7 Auftragsmordfragen ist so ein bisschen das Pendant dazu, würde ich sagen. In der Rohfassung ging es noch deutlich blutiger zu und es gab mindestens eine Szene, die ich einfach nur geschrieben habe, um zu zeigen, wie unfassbar gut Jermaine am Umbringen ist. Und es hat sich dann im Lektorat rausgestellt, ja, kann man machen, ist aber vielleicht nicht so schlau, aus Gründen, die ich nicht spoilern möchte. Das betrifft vor allem das Ende. Das war anfangs deutlich blutiger. Und du hattest, glaube ich, dann vorgeschlagen, dass sie, ich glaube, das war aber schon in der ersten Runde, dass sie vielleicht nach so bestimmten Prinzipien morden sollte. Weil sie ist ja schon Auftragsmörderin, also sie mordet natürlich nicht immer nur nach Lust und Laune. Aber das quasi auch ein bisschen Teil ihrer dramaturgischen Frage, glaube ich, ist, wer ist sie, beziehungsweise was will sie mit diesen Morden bezwecken? Weil das ist ja sehr ungewöhnlich, als Frau im 18. Jahrhundert im Patriarchat da einfach so Leute um die Ecke zu bringen. Und so entstand dann diese Idee, dass sie selbst sich immer 7 Fragen stellt, die sie alle mit Ja beantworten muss, bis sie dann eine Person tatsächlich tötet, dass sie auch manche Aufträge ablehnt, wenn eine dieser Fragen nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden kann. Es gab allerdings eine Szene, in der es nötig war, dass sie sich wehrt, weil sie angegriffen wird, ohne dass sie etwas getan hat. Und da war dann halt die Idee, noch eine Zusatzfrage einzuführen, die sich über alle anderen Fragen erhebt, wenn sie in akuter Gefahr ist, da sie natürlich sehr gefährlich lebt als weibliche Auftragsmörderin im historischen Frankreich. Und so ist die Idee entstanden. Und das ist wie so eine Art Prolog geworden zu der eigentlichen Handlung. Ich hatte, glaube ich, in der ersten Lektoratsrunde versucht, diese Fragen überall einzustreuen in den ersten Seiten. Das hat dann so ein bisschen Überhand genommen. Dann versucht, das ein bisschen wieder zu reduzieren und dann lieber an diesen Fragenkatalog zu packen, zu dem LeserInnen sonst auch zurückblättern können, falls sie sich nicht mehr sicher sind, nach welchen Prinzipien mordet diese Person jetzt eigentlich.
Das fand ich auch super. Also diese Idee, sie halt immer mal wieder einzubringen in einer Situation, wo es gerade passt. Und also ja, klar, haben wir dann halt da noch ein bisschen gekürzt und da irgendwie geguckt, wo passt es vielleicht nicht so sehr, wo kann es vielleicht eine Frage weniger sein oder wo passt die andere Frage. Aber generell, dass du direkt das eben so gemacht hast, dass es nicht irgendwie alle auf einmal sind, die sie sich dann stellt in einer Szene, sondern halt wirklich schön verteilt, dass wir die halt wirklich erleben, die Fragen, und nicht einfach nur am Anfang einmal durchlesen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Überbleibsel von dem Worldbuilding, was ich am Anfang hatte. In der Rohfassung, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, habe ich ein paar Mal angespielt auf eine Todesgöttin, die für Jermaine wichtig ist. Das wurde dann gestrichen. Die Todesgöttin kam tatsächlich direkt inspiriert aus einem Buch, das ich zu der Zeit gelesen habe, was auch für diese Atmosphäre ein bisschen mitverantwortlich war. Und zwar ist das Knochenblumen welken nicht von Eleanor Bardilak. Genau, und da kommt, glaube ich, auch eine Todesgöttin vor, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich fand das so cool, dass ich mir dachte, ich übernehme das jetzt einfach, aber natürlich nicht weiter nachgedacht.
Ja.
Und das hing dann so ein bisschen in der Luft rum. Und dann hatte ich die Wahl zwischen Todesgöttin ausbauen und noch weiter wegkommen vom Kurzroman oder einfach streichen. Und wir hatten dann stattdessen eben diese 7 Fragen. Und das andere, was Jermaine geprägt hat, ist auch ihre Ausbilderin, Sie wurde von einer Frau ausgebildet. Genau, und das sind so die zwei Dinge, die ihre Arbeit als Auftragsmörderin bestimmen. Also zum einen dieses Vor- und Nachteile als weibliche Auftragsmörderin genau kennen, aber eben auch nicht einfach als bedenkenlose Maschine alles umbringen, wofür man den Auftrag bekommen hat, sondern sich erstmal genau fragen, hat diese Person es überhaupt verdient zu sterben? Mhm. Und wenn nein, dann auch einfach zu sagen, nee, mach ich nicht.
Hast du inzwischen einen Namen gefunden für die Masterfrage oder wie sie jetzt auch heißt?
Ich habe, glaube ich, den Namen Notfallfrage genommen. Ich bin nicht so ganz happy damit. Masterfrage fand ich nicht so passend, weil es spielt ja im historischen Frankreich. Mhm. Und ich dachte mir, wie so oft, also ich spreche ziemlich gut Französisch, aber ich vergesse manchmal, dass viele Leute nicht oder nicht gut Französisch sprechen. Und dann zum Beispiel Aussprache von Namen, Aussprache von Orten. Also zum Beispiel der Ort, zu dem sie hinreisen, in der Nähe dessen auch das Schloss von Germains Vater ist, heißt Nantes. Es gibt viele Leute, die würden, glaube ich, Nantes sagen dazu oder Nantes oder keine Ahnung was. Genau, und deswegen wusste ich dann nicht, wie ich diese Frage benennen soll. Ich habe irgendwie nachgeguckt, wie es auf Französisch heißt. Da heißt es Question d'urgence. Aber ich dachte mir, das kann ja keiner aussprechen. Also habe ich jetzt einfach mich für das deutsche Wort Notfallfrage entschieden. Diese Frage wendet sie nur an, wenn sie eben selbst bedroht wird. Weil natürlich, wenn sie sich dann nicht wehren würde, wäre sie selber tot und dann könnte sie nicht mehr weitermachen.
Ja.
Und die meisten Menschen haben ja einen Willen, weiterzuleben, deswegen.
Du hast es ja eben auch schon gesagt, dass das Buch über die Durchgänge hinweg ein bisschen weniger blutig geworden ist. Ich kann mich auf jeden Fall noch an eine Sache mit einem Pferd erinnern, ja. Wo ich mich ein wenig gesträubt hatte.
Ja.
Ich bin ja eigentlich ein Dark Fantasy Fan, aber ja, wie bei den meisten LeserInnen ist eines der wenigen Themen, bei denen ich ein bisschen zimperlich bin, explizite Tiergewalt. Könntest du einmal erklären, ohne zu explizit oder detailliert zu werden, was sich an dieser Szene verändert hat?
Ja, es ist eine Szene, in der Germaine die Notfallfrage anwenden muss, die ich vorhin schon erklärt habe. Sie reiten durch einen der Orte, an dem sie Halt machen. Das ist Le Mans, für die Leute, die es interessiert und die es dann googeln wollen. Und werden dort angegriffen. Ich sage jetzt nicht von wem oder in welchem Kontext. Germaines Pferd, also sie haben ursprünglich zwei Pferde. Germaine hat eins und Mioche hat eins. Germaines Pferd wird genauso wie die beiden angegriffen. Das wird allerdings getroffen und schwer verletzt. Und Germaine als professionelle Killerin sieht natürlich ziemlich schnell, als sie sich also um die akute Gefahr gekümmert hat, sieht sie ziemlich schnell, dieses Pferd wird nicht überleben. Das wird qualvoll verenden, wenn ich das hier lasse. Ich kann das nicht weiterreiten. Es ist Winter, es ist dunkel, es wird gefährlich auf den Straßen. Sie ist mit einem Magier unterwegs. Magier werden verfolgt in diesem Frankreich. Das heißt, es gibt viele Gründe, weswegen sie jetzt nicht in Ruhe da nach einer Lösung suchen kann. In der ursprünglichen Fassung wollte ich einfach zeigen, dass sie hat einen Waffengürtel und verschiedene Waffen. Und ich wollte einfach demonstrieren, hey, guck mal, das ist diese coole Waffe. Die setzt sie jetzt hier ein. Und das hat aber dazu geführt, dass das Tier sehr langsam und sehr grafisch detailliert verendet ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen in der Rohfassung, weil ich einfach so drin war in diesem, muss jetzt zeigen, wie cool sie ist und wie professionell sie sogar ein Pferd umbringen kann. Look,
ja.
Nicht nur Menschen, weil ein Pferd ist ja viel, viel größer und auch kräftiger. Mhm. Und mir war gar nicht bewusst, dass das eigentlich so ein No-Go-Thema ist. Ich dachte mir so, ja, ist ja Dark Fantasy und sie hat ja auch so viele düstere Themen, die sie mit sich schleppt. Mioche hat auch ein paar. Das passt schon und naja, da muss man halt so ein bisschen Gewalt abkönnen. Und mir war das gar nicht bewusst, dass ein Tiertod, beziehungsweise so explizit geschildert, einfach bei Lesenden einfach so viel Abneigung auslösen kann, was natürlich nicht gut ist, auch wenn man das Buch veröffentlichen möchte. Deswegen, der Tiertod war trotzdem weiterhin nötig. Ich fand es gut, dass das im Lektorat nicht weglektoriert wurde. Das war tatsächlich plotrelevant, dass dieses Pferd stirbt,
genau.
Weil infolgedessen natürlich zwei Menschen ein Pferd. Also was passiert? Natürlich musste sich dann leider physisch Mioche annähern, was sie gar nicht gut findet. Und sich dann hinter den Sattel zu ihm setzen. Und auch quasi zum ersten Mal ist sie auf ihn ein bisschen angewiesen, was ihre Selbstständigkeit ein bisschen nimmt, aber auch ihre Charakterentwicklung vorantreibt. Aber der plotrelevante Tiertod ist deutlich kürzer und knapper ausgefallen. Sie verwendet auch eine andere Waffe. Das heißt, das Ziel war dann eher zu zeigen, sie hat Mitleid mit dem Pferd und ja, das Pferd wird sterben. Und sie versucht es schnell zu töten, damit das nicht mehr stundenlang in einer Gasse alleine verenden muss. Sondern sie bringt es schnell und sauber um und dann geht's weiter.
Ja,
eine Handlung.
Das war auf jeden Fall ein plotrelevantes Element, weswegen das für mich auch ausgeschlossen war, das also dir vorzuschlagen, das zu streichen oder sowas. Explizite Tiergewalt ist halt einfach dieses eine Thema, also eines der Themen. Die anderen möchte ich jetzt auch einfach nicht nennen, um jetzt irgendwie niemanden zu triggern. Was Lesende einfach spaltet. Und ja, da habe ich irgendwann mal auch eine Menge BloggerInnen befragt. Ich glaube, es waren so 25 oder so, die auch Dark Fantasy lesen. Also, weil es halt auch gerade, ich schreibe ja auch Dark Fantasy und deswegen war das für mich generell auch immer wichtig. Und also als Autorin zum Beispiel ist mir das auch nicht so richtig aufgefallen. Ich habe das auch so geschrieben und weiß ja nicht, beim Schreiben
Man ist so drin in seiner eigenen Welt.
Genau.
Und denkt sich so, meine Protagonistin ist aber badass, guck mal, wie cool sie sein Pferd tötet. Und dann so, ach so, das ist nicht so gut, okay.
Von außen kann man das dann irgendwie dann ein bisschen anders einschätzen. Ja, und diese BloggerInnen haben im Grunde alle fast ausschließlich angegeben, dass die Themen, die sie nicht ertragen können, Gewalt an Tieren ist. Und solange diese Tiergewalt entweder explizit ist oder halt nicht plotrelevant.
Ja.
Und das fand ich halt so ganz interessant, dass im Grunde da dieses Feeling sehr ähnlich ist bei sehr vielen Lesenden. Ich glaube, Haustiere wurden dann halt auch hauptsächlich genannt. Und aber ich glaube, was wirklich gemeint ist, sind halt einfach Tiere, zu denen Menschen eine Verbindung haben.
Ja.
Und irgendeine Art Beziehung. Und da fällt ja ein Pferd auch auf jeden Fall mit rein.
Ja, klar.
Und es kann halt auch ein Löwe sein, also wenn der Charakter sich mit ihm anfreundet.
Ja.
Naja, Löwen sind doch einfach süß. Da wir alle natürlich auch nicht ertragen können, wenn unserem Haustier etwas passiert, ist das irgendwie so ein heikles Thema, wo man das halt irgendwie direkt so überträgt. Und gefühlt, also haben halt auch die meisten Menschen, die selber Haustiere haben, so krass darauf reagiert.
Ja.
Also gerade bei Dark Fantasy ist es ja auch so fast unmöglich, irgendwie solche Sachen wegzulassen.
Mhm.
Was halt dann eben hilft, ist, dass der Tod eben nicht explizit dargestellt wird. Und das quasi rechtzeitig abgeblendet wird. Ja, und dass ein wirklich triftiger Grund existiert, dass ein Charakter zum Beispiel ausrastet danach oder halt eben, dass es plotrelevant ist, dass die halt auf einem Pferd dann reiten oder so. Aus irgendeinem Grund können Menschen es besser ab, Menschen sterben zu lesen.
Anstatt Tiere. Für andere Menschen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also zumindest Erwachsene. Also, weil Kinder sind ja nochmal das andere Thema, wo das nicht so gut funktioniert. Zu einem romantischeren Thema, Liebe.
Mhm.
Die Geschichte bedient ja das Trope Enemies to Lovers. Der Konflikt zwischen Miwash und Jemaine ist ja schon von Anfang an gegeben und sie haben eine problematische Backstory, die den Anfang und ihr Aufeinandertreffen so dynamisch macht. Wir sind ja sofort erpicht darauf mitzubekommen, wie die beiden Streithähne gemeinsam einen Auftrag erfüllen wollen. Wie war es für dich, diese Entwicklung von dem Konflikt zu echter Verliebtheit zu beschreiben? Also welche Hürden gab es dabei?
Es war schwieriger als gedacht, weil ich Enemies to Lovers noch nie geschrieben hatte. Das hat auch einen Grund, den ich vielleicht später nochmal benennen kann. Es hat aber auch Spaß gemacht, weil es irgendwie so was Neues, Faszinierendes an sich hatte. Ich habe auch ein paar Mal gehört, der Begriff Enemies to Lovers ist eigentlich Quatsch. Man sollte eher Haters to Lovers sagen.
Okay,
weil
ja.
Man meistens ja, es basiert ja eigentlich immer darauf, man wird ja nicht Liebende normalerweise mit einer Person, die man wirklich abgrundtief hasst oder die, mit der man seit 20 Jahren verfeindet ist, sondern das sind ja meistens Unbekannte oder irgendwelche Nachbarn und man trifft einfach schlecht zusammen und dann trifft man immer wieder zusammen und dann stellt man fest, die andere Person ist doch nicht so übel und dann bildet sich das von Abneigung über Freundschaft hin zu Liebe. Das war auf jeden Fall ziemlich neu für mich. Ich hatte sonst zum Beispiel bei Das Azurblau deiner Worte gibt's ja Strangers to Lovers. Luca und Lavinia kennen sich zu Beginn nicht und haben nur eine Woche Zeit, sich kennenzulernen. Dann hatte ich auch meine Kurzgeschichte geschrieben, Fantasy-Kurzgeschichte, sehr schwierig.
Das mit Worldbuilding
und Magiesystem und bla. Und ich war auch natürlich an der Obergrenze, die erlaubt war. Da habe ich Friends to Lovers geschrieben. Enemies to Lovers in der Kurzgeschichte mit Fantasy wäre absolut unmöglich gewesen, weil Enemies to Lovers nimmt viel Raum ein. Man hat ja eine deutlich weitere Wegstrecke, die man zurücklegt, wenn die beiden Charaktere, oder zumindest ein Charakter, ist das eigentlich eher. Miosh hasst ja Jemaine eigentlich nie, sondern eher sie ihn. Aus einem triftigen Grund zwar, aber trotzdem. Deswegen, die haben eine viel größere Wegstrecke zu überwinden. Der Grund dafür, dass ich das, glaube ich, bisher nicht so gerne geschrieben habe und auch nicht so viel konsumiert habe als Leserin, war, dass ich unbedingt vermeiden wollte, dass ein Charakter missbräuchlich sich gegenüber dem anderen verhält. Das ist natürlich möglich bei Enemies to Lovers. Es gibt sicherlich irgendwelche Romane, in denen sich insbesondere bei Boy Meets Girl der Boy dann dem Girl gegenüber toxisch verhält und das dann irgendwie ein bisschen gerechtfertigt wird mit, aber er hatte eine schwere Vergangenheit und er ist heiß, come on.
Ja,
und
genau.
Er ist reich oder so. Und das ist nicht meins. Also wer es lesen möchte, kann es lesen, sehr gerne. Aber ich mag das gar nicht und ich habe mich immer ein bisschen davor gescheut. Und mir war klar, wenn die beiden zu Beginn verfeindet sind, in Anführungsstrichen, und dann zusammenkommen, dass klar, da gibt's Banter und die hacken auch so ein bisschen aufeinander rum und haben auch so Konflikte, an denen sie sich abarbeiten müssen. Sie haben ihren ursprünglichen, aber es kommen auch neue hinzu auf der Reise. Und auch, wo sie dann bei Jemaines Vater auf dem Schloss in Nantes angekommen sind, kommt auch wieder ein größerer dazu. Mir war wichtig zu betonen, ja, da gibt's einen Konflikt und die sind sehr unterschiedlich, aber sie haben halt auch Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber beide haben zum Beispiel schwierige Väter. Das wird bei Miosh auch ein bisschen ausführlicher erzählt in seiner Backstory. beide sind keine klassisch guten oder netten Charaktere. Also Germaine natürlich als Auftragsmörderin ist nicht das nette Mädchen von nebenan, klar. Aber Miouche hat auch so ein paar versteckte Seiten, die er nicht so gerne rauslässt und ist auch manchmal so ein bisschen arschig. Aber nicht so, dass Germaine von ihm unterdrückt wird oder irgendwie retraumatisiert wird, sondern so, dass sie schon noch damit umgehen kann. Das heißt, das Schwierigste für mich war eben diese Dark Romance-Aspekte zu vermeiden, zu zeigen, dass sie auf Augenhöhe sind, trotz patriarchalischem Setting, und das Tempo zu finden. Einfach so, wann nähern sie sich das erste Mal vorsichtig an, wer macht wie viel Wegstrecke. Also war klar, dass Germaine mehr machen muss als Miouche, weil sie ihn deutlich weniger leiden kann als er sie. Das war für mich tatsächlich am schwierigsten, dieses Tempo. Und da haben wir, glaube ich, auch im Lektorat ein bisschen feilen müssen noch.
Da war ja eine Frage halt auch, wie Miouche aktiver wird. Er muss sich ja quasi Germaine verdienen, aber andererseits halt auch die andere Seite, dass Germaine sich auch Miouche beweist. Also das war ja auch etwas, was wir dann noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann im zweiten Inhaltslektorat war oder.
Ich glaube ja, ich habe das beim Schreiben auch überhaupt nicht beachtet. Also mir war klar, Miouche hat irgendwie Mist gebaut, gab ein unschönes Ereignis, Germaine ist zu Recht wütend auf ihn und er muss sich ihr beweisen, Punkt. Weil ich dachte so, ah ja, stimmt, okay, guter Punkt. Sie hat sich auch, also er hat sich ihr ein, zwei Mal gegenüber nicht korrekt verhalten, sie sich ihm aber auch nicht. Das heißt, eigentlich müssen sich beide einander gegenüber beweisen. Aber sie sich ihm, würde ich sagen, ein bisschen weniger als er sich ihr, weil er erstens zuerst Mist gebaut hat und nicht gut damit umging, woraus dann auch die anderen Konflikte entstehen. Und zweitens, weil halt einfach Patriarchat. Also er ist zwar eingewandert aus Polen, aber er ist trotzdem natürlich ein bisschen, zumindest in dieser Liebesbeziehung oder diesem romantischen, was sich anbahnt, hat er als Mann erstmal die Überhand.
Ja.
Aber es ist ein bisschen ausbalanciert vielleicht auch dadurch, dass er einerseits emigriert ist nach Frankreich und andererseits auch verfolgt wird als Magier und sie ja nicht.
Genau.
Als Auftragsmörderin, sie muss natürlich aufpassen ein bisschen, dass sie nicht umgebracht wird, aber sie darf schon relativ frei walten.
Wir hatten über die Backstory da gesprochen, damit Germaine auch quasi eine Möglichkeit hat, sich zu beweisen. Wie bist du da vorgegangen?
Miouche erzählt seine Background-Story, Germaine erzählt ihre Background-Story und Germaines Mutter erzählt ihre Background-Story aus ihrer Sicht.
Ja, das ist so eine
Art Struktur.
Das
heißt, wir haben quasi drei Stories innerhalb der Story. Also im Nachhinein frage ich mich echt, wie wir das geschafft haben, das auch nur kurz Roman zu belassen. Ey. Das war wirklich ein Tanz auf dem Drahtseil. Das Setting war erstmal so, dass Miouche sie haben sich ein bisschen angenähert, ich verrate jetzt natürlich nicht wie. Und Miouche hat eher so ein bisschen das ermutigt, dass sie das erzählen soll, auch so ein bisschen aus dem Ding heraus von, ach komm schon, ich habe doch jetzt meine Story erzählt, jetzt möchte ich auch deine wissen. Das hat sich in der zweiten Lektoratsrunde dann erst ergeben, dass Miouche Verhaltensweise ein bisschen zu plötzlich kam, später in der Auflösung. Und aufgrund dessen habe ich dann den Punkt, an dem Germaine ihre Background-Story erzählt, als Marker genutzt dafür, dass Miouche sein Verhalten ihr gegenüber schrittweise ändert. Mhm. Also von diesem, ich bin irgendwie so dieser shady Magier, der sich immer so ein bisschen versteckt und nichts von dem, was ich sage, hat Bestand und ich bin so ein bisschen unzuverlässig und lebe so in den Tag hinein, dass er sich da so langsam fragt, ob das wirklich gut ist. Für ihn also eigentlich auch seine dramaturgische Frage ein bisschen angerissen wird durch ihre. Und die beiden eben charakterlich sehr eng zusammenhängen. Und die beiden Background-Stories der beiden haben Unterschiede auf jeden Fall. Sie kommen ja auch aus unterschiedlichen Ländern, aber auch Gemeinsamkeiten. Nicht nur die schwierigen Väter, sondern auch Enttäuschungen, würde ich mal sagen, die beiden nicht so gut weggesteckt haben und eben versuchen, jetzt aneinander zu heilen so ein bisschen, indem sie einfach darüber sprechen und diesen Enttäuschungen auch Raum geben oder sich auch eingestehen, sowohl Miouche als auch Germaine, wobei es Germaine deutlich schwerer fällt, ja, ich habe Enttäuschungen erlebt und nein, das war nicht, weil ich blöd bin oder weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern das waren auch einfach echt krasse Dinge, die ich da in einem jungen Alter managen musste und es ist schon keine einfache Welt, Patriarchat, Frauen werden unterdrückt, MagierInnen werden verfolgt und in diesem Kontext dann noch dazu mit nicht so einfachen familiären Hintergrund schlechte Sachen zu erleben, ist natürlich heftig. Und darüber nähern sich die beiden auch stark an, einfach sich ein bisschen verletzlich zu machen über Hintergrundgeschichten. Woher komme ich eigentlich?
Ja, genau. Obwohl sie beide halt eben diese Wände vor sich aufgebaut haben und diesen Selbstschutz immer mit sich tragen.
Ja.
Bei Germaine sogar noch ein bisschen mehr, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber sie muss ja auch ein bisschen mehr, weil sie ist Frau und sie ist Auftragsmörderin. Also eigentlich ist sie unmöglich als Charakter in dieser Zeit, aber sie existiert halt trotzdem, weil sie Germaine ist. Und sie pendelt immer zwischen diesem, ach, ist mir doch egal, ich pfeife da drauf, ich mache mein Ding und oh mein Gott, Hilfe, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin emotional überfordert. Erstmal raus oder draufhauen auf irgendwas.
Es sind ja auch gewisse Einflüsse des Märchens Dornröschen in deinem Roman. Inwiefern hat dich dieses Märchen inspiriert?
Es gibt ja verschiedene Varianten von Dornröschen. Ich denke, die meisten kennen wahrscheinlich den Disney-Film oder die gibt's eine Neuverfilmung? Ja, jedenfalls kennen die meisten wahrscheinlich die Disney-Variante. Es gibt dann noch eine Variante der Gebrüder Grimm und dann noch die ursprünglichere Variante. Also bei Märchen immer schwierig, weil das ist ja mündlich weitergegeben. Aber zum ersten Mal aufgeschrieben wurde es nicht von den Gebrüdern Grimm, sondern von dem französischen Autor Charles Perrault. Der hat auch Märchen gesammelt, eben in Frankreich. Allerdings schon, ich glaube, im 17. Jahrhundert. Das heißt, die Gebrüder Grimm haben das dann über einen Umweg aufgeschrieben und Disney hat es dann auch quasi so süßlich wie irgend möglich gemacht. Die Variante von Charles Perrault ist deutlich länger als die von Grimm und auch deutlich blutrünstiger tatsächlich, was ich interessant fand, weil ich ja auch einen Dark-Fantasy-Kurzroman geschrieben habe. Ich werde wahrscheinlich noch einen Instagram-Beitrag machen, wo ich das ein bisschen ausführlicher sage, aber genau, also die Ur-Ur-Variante, die auch in Frankreich spielt, was vielleicht auch nicht alle wissen. Ich glaube, im Disney-Film ist es auch noch in Frankreich gesettet, aber es ist halt einfach so eine hübsche Kulisse, so Disney-typisch. Und ich glaube, sie heißt auch Aurora. Und ich glaube, anfangs hat Dornröschen gar keinen Namen, sondern sie wird einfach irgendwann Dornröschen genannt aufgrund der Ereignisse. Der Titel von dem Buch, Das verwinterte Herz, stand tatsächlich sehr früh schon fest. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte irgendwie früh diese Rosen- und Dornen-Thematik drin, die natürlich durch Dornröschen inspiriert ist. Und habe auch erstmal gegoogelt, gibt's das Wort verwintert überhaupt? Gibt's tatsächlich? Und das sagt man tatsächlich auch für Pflanzen. Mhm. Wusste ich auch nicht. Und bei Germaine ist es ja so, sie hat ein, zwei Gemeinsamkeiten mit Dornröschen, der Märchenfigur, aber halt auch wieder Unterschiede. Sie liegt nicht körperlich im Koma, so wie Dornröschen, auch nicht für 100 Jahre, sondern eher für 10 Jahre. Aber wie du schon in der Einleitung so wundervoll gesagt hast, ihr Herz ist unter sehr vielen Schichten Eis bedeckt seit ihrer frühen Jugend. Sie ist Tochter eines Adligen, sie ist jetzt keine Prinzessin, aber trotzdem Adelige. Das Setting ist in Frankreich. Es ist aber etwas freier interpretiert, weil Dornröschen ist halt viel, viel passiver als Germaine. Dornröschen ist absolut in dem Setting ihrer Zeit. Übrigens wird bei Perrault auch betont, dass alles seit 100 Jahren ja stehen geblieben ist. Also als der Prinz dann zu Dornröschen vordringt, denkt er sich so, ach, nette Inneneinrichtung, aber alles so ein bisschen altmodisch. Das sieht irgendwie so exakt aus wie bei meiner Oma, was ja auch Sinn macht, weil 100 Jahre sind vergangen. Und Dornröschens Kleidung und so weiter ist ein bisschen altmodisch. Also die ist eigentlich wie so ein Überbleibsel aus einer besseren Zeit, die es wahrscheinlich nie gab. Aber sehr, sehr passiv. Sie liegt einfach rum, sie schläft. Sie ist auch natürlich körperlich oder sexuell nirgends aktiv, weil wie denn? Sie ist ja im Schlaf. Germaine ist ja sexuell aktiv, auch bevor sie Mioche kennenlernt, weil sie halt eine selbstbestimmte Frau ist. Das heißt, körperlich ist sie anwesend, psychisch so halb, würde ich sagen. In bestimmten Punkten, wenn es zu emotional wird, ist sie eben schnell am Ausblocken und dann tritt eben wieder dieses, ich muss mein Herz irgendwie von diesen Dornenranken umschließen auf. Sie wird auch nicht einfach wach geküsst, ohne gefragt zu werden. Thema Consent. Sondern sie muss auf Mioche aktiv zugehen, auch wenn ihr das anfangs gar nicht passt. Aber sie müssen ja zusammenarbeiten. Sie machen ja auch einen Roadtrip von Paris nach Nantes und im Winter und im historischen Frankreich. Also natürlich ist es schwierig, auch da hinzukommen. Und sie muss sich ihm eben annähern und verwundbar machen. Er sich aber auch. Und anfangs vertraut sie ihm nicht. Und er ist ja auch nicht vertrauenswürdig zu Beginn. Das fand ich auch bei den Märchenvarianten so komisch. Da sterben einfach diverse Prinzen auf dem Weg zu Dornröschen und random 100 Jahre später irgendeiner schafft es dann. Aber es wird nirgends erklärt, was ihn eigentlich von den anderen Prinzen unterscheidet. Außer, dass er es 100 Jahre später probiert. Das hat so ein bisschen was von Trial and Error und der 100. hat es dann halt geschafft. Ne? Und die 99 anderen, ja, die hatten Pech. So, das fand ich ein bisschen schade. Und ich glaube, das ist auch daran festgelegt, dass Dornröschen auch kaum individuelle Züge hat, wie das ja oft in so Märchen ist. Und der Prinz eben auch nicht, sondern es ist einfach random. Die Dornbüsche biegen sich für ihn weg und er muss nicht darin sterben. Und zufälligerweise sein Kuss weckt Dornröschen dann auf. Keiner weiß, wieso. Das fand ich ein bisschen schade und wollte das etwas aktiver gestalten. Und deswegen ist das inspiriert davon. Aber Germaine ist auf jeden Fall eine sehr viel selbstbestimmtere, aktivere Variante davon.
Ja, ich glaube, irgendwie dieser Grund war hauptsächlich einfach nur durch diesen Fluch bestimmt, also dass es genau 100 Jahre sein sollten. Und deswegen war es dann tatsächlich so, dass einfach das der Prinz der Erste, der dann kam, war.
Also ja, das war dann die eine Fee. Es sind auch unterschiedlich viele Feen. Also es gibt wirklich viele Unterschiede in den Märchen, die dann sauer war, dass sie nicht eingeladen wird und dann so zur bösen Fee wurde. Also das Original ist schon sehr, sehr düster und auch blutig. Und die Disney-Variante hat dann so gefühlt eine Szene, in der sie sich dann mit der Spindel sticht. Die ist gruselig und der Rest ist gefühlt sie ist wunderschön und turnt mit irgendwelchen Tieren im Wald herum und dann kommt irgendwann der Prinz und sie singen ein Cringe-Lied zusammen.
Ja, das stimmt. Ja. Da waren es ja auch keine 100 Jahre, ne? Da weil sie haben sich ja schon vorher kennengelernt.
Weiß ich gar nicht mehr so. Ja, kann sein. Schon eine Weile her, dass ich den Disney-Film gesehen habe.
Ja, bei mir auch, aber irgendwie, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es bei mir so oft ist mit den Märchen.
Ja, Disney macht gerne seine eigenen. Und die ist meistens kitschiger und niedlicher.
Ja,
harmloser.
Genau. Ich bin ja immer riesiger Märchenfan.
Ja, ich auch.
Kannst du mir erzählen oder uns erzählen, wie dein Schreibprozess aussieht? Also bist du eher ein Plotter oder Panzer oder etwas dazwischen? Ich glaube, man sagt da Planzer. Mhm. Und wie hat das bei dieser Geschichte für dich funktioniert?
Also ich habe keinen grundsätzlichen Typus. Ich habe früher auch Romane immer drauf losgeschrieben, also früher Panzer. Ich habe aber gemerkt, dass ich bei normal langen Romanen einfach nicht durchhalte, wenn ich das nicht vorher plotte. Das heißt aber nicht, dass ich mich da manisch dran halte, sondern das ist eher so ein Outline. Oft sehr detailliert, was ich dann aber schrittweise verwerfe. Das ist aber okay so, weil ich brauche einfach diesen roten Faden, um mich da lang zu hangeln. Vor allem, weil mein Hauptgenre Fantasy ist, Worldbuilding und Character-Driven Stories. Selbst wenn man nicht High-Fantasy schreibt, so wie ich, funktioniert eigentlich schlecht ohne Plotten. Wenn man das auf 400 Seiten macht, zum Beispiel hatte ich jetzt einen Roman fertig geschrieben, das hatte ich auch auf Instagram schon angeteasert sozusagen, deswegen ist das kein Spoiler, der griechische Mythologie mit Vampiren vereinbart. Und da war mir klar, das ist viel zu viel Recherche und alles, das kann ich nicht ohne zu plotten einfach so runterknallen. Bei Kurzgeschichten bin ich meistens Panzer, also da schreibe ich einfach doch los. Ich mache gerne auch manchmal Kurzgeschichten komplett fertig schreiben in einem Setting. Bin dann einfach in so einem Flow-Tunnel. Manchmal bin ich nach einer Stunde fertig. Es ist natürlich dann das komplette Chaos und muss noch 30 Mal überarbeitet werden. Aber weil die einfach so kurz sind, geht das ja auch. Und gerade wenn man an Ausschreibungen teilnehmen möchte, muss man sich auch oft an Obergrenzen halten. Ich werde halt eher immer zu lang als zu kurz. das pense ich meistens. Bei Kurzroman oder Novelle ist es eine Mischung, würde ich sagen. Also das Azurblau deiner Worte war gar nicht geplottet. Das hat aber gut funktioniert. Ich habe das 2008 schon geschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, hat das gut funktioniert. Ich habe das innerhalb von 3 Monaten komplett runtergeschrieben. Es war aber auch eine relativ simple Story. Boy meets Girl, spielt in Nizza, es ist Sommer und sie haben eine Woche Zeit, sich kennenzulernen. Und was passiert? Kommen sie zusammen, ja oder nein? Das war eigentlich alles. Und es hatte auch ein konkretes Vorbild, nämlich einen Film. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, Before Sunrise, den ich sehr mochte, wo das aber innerhalb von 24 Stunden spielte in einer anderen Stadt. Und deswegen ging das relativ einfach. Bei Das verwinterte Herz war es nicht so eine gute Idee. Ich habe am Anfang gar nicht geplottet, im Laufe des Schreibens dann so schnell, so quick and dirty versucht zu plotten, auch so ein paar Plottwists reinzuhauen. Und das war keine gute Idee. Das habe ich dann im Lektorat auch gemerkt, so ups. Also manchmal hat es gut funktioniert, zum Beispiel die Atmosphäre oder die Charaktere generell so grob zu designen. Das hat aus dem Bauch heraus gut funktioniert, weil ich das schon sehr deutlich vor mir gesehen habe seit der ersten Szene, die ja komplett spontan entstand. Aber wo es nicht so gut funktioniert hat, waren die tieferen Schichten der Charaktere. So, was genau treibt die eigentlich an und wo genau sind die Konflikte und wie lösen die die? Zum Beispiel Miosch hat ja anfangs bei der großen Auflösungsszene zwischen den beiden, die an einem Atlantikstrand spielt, sich auch anfangs nicht so gut verhalten als potenzieller Partner. Und das war, glaube ich, auch dem geschuldet, dass ich Miosch nicht so sorgfältig ausgearbeitet hatte in der Rohfassung, einfach weil ich nicht so viel geplottet habe. Mein liebster Teil von Plotten ist eigentlich tatsächlich das Character Design, wo ich auch meistens die Hintergrundgeschichten schon ziemlich detailliert ausarbeite. Selbst wenn davon nichts oder nicht viel in der Handlung landet, ist es halt wichtig, um einfach zu verstehen, warum, also auch zum Beispiel bei Show Don't Tell, warum kratzt er sich jetzt an der Stirn und nicht irgendwie an der Achsel oder keine Ahnung, was macht ihn irgendwie aus? Hat er da eine Narbe? Woher kommt diese Narbe? Und so weiter. Und auch bei den Plot-Twists hat das nicht funktioniert. Insbesondere der größte Plot-Twist, der mit Jermaines Vater ist, das hat überhaupt nicht hingehauen. Ich habe mir da auch um ihren Vater wenig Gedanken gemacht und auch diesen Charakter sehr lieblos behandelt. Und war so, ja, das ist einfach ein Monstrum, das ist einfach der Antagonist, und der ist einfach evil, passt schon, das werden die Lesenden schon checken. Was dann auch am Ende reingespielt hat, eben weil der Vater da eine ganz zentrale Rolle spielt für diesen Plot-Twist. Da hat das nicht gut funktioniert, ohne zu plotten. Also ich würde es nicht noch mal so machen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, ob ich diese Geschichte mich getraut hätte zu schreiben, wenn ich alles durchgeplottet hätte. Weil ich, glaube ich, dann früh schon gemerkt hätte, um Himmels Willen, das kann ja nie funktionieren. Und dann hätte ich es wahrscheinlich begraben und es wäre so ein Schubladenprojekt geblieben. Also ich glaube, es war letzten Endes gut, so wie es sich entwickelt hat, aber es war auch sehr anstrengend manchmal. Und ich glaube, bin auch froh, dass ich dich schon vom früheren Lektorat kannte. Und mir so dachte, ja, ich glaube, mit der anderen Lektorin weiß ich nicht, ob die mich dann irgendwie angeschrien hätte schriftlich und ich mir dann gedacht hätte, ja, pfeift drauf, das ist eh Mist und einfach an die Ecke werfen und das wird ja nie irgendwie lösbar sein, weil ich schon oft das Gefühl hatte, ich glaube, du hattest irgendwann von so einem Wollknäuel geschrieben, ich war so, ja, so fühlt sich mein Kopf gerade an, so 12 verschiedene Knäuel sind ineinander verknotet und ich weiß nicht, wo ich die entknoten soll. Also, ja, Kurzroman und dann noch Plot-Twist und dann noch Fantasy und dann noch nicht plotten ist auf jeden Fall nicht so eine gute Idee, habe ich jetzt gelernt.
Ich würde auch sagen, wie du halt auch schon angemerkt hast, dass es vielleicht eine andere Geschichte wäre oder ja, wer weiß, vielleicht wäre sie halt wirklich gar nicht zustande gekommen, wenn du es halt vorher komplett geplottet hättest. Ja. Also ich hatte halt das Gefühl, dass gerade viele Sachen, also gerade irgendwie dieser Sog, den Jermaine meiner Meinung nach herstellt, etwas ist, was halt nur so im Schreiben, in der Schreibwut entstehen
ja,
kann.
Ja, absolut.
Und also ich meine, Plotten und Panzen, ich bin ja sowieso nicht so der Fan von diesen Schubladenkategorien.
Ich habe auch das Gefühl, das Panzen wird meistens als schlechter angesehen, weil das Plotten irgendwie so kunstvoll und da muss man Schreibratgeber lesen.
Ich habe schon viele, viele Bücher gelesen, also so Ratgeber gelesen von AutorInnen, die sehr erfolgreich sind oder auch von AgentInnen, die halt eben von AutorInnen schreiben, die halt panzen. Und ja, da ist es aber auch nicht so krass definiert. Mein Problem mit dem Begriff ist nämlich, dass Panzer oft plotten, aber im Kopf.
Mhm.
Und dass man halt bestimmte Dinge schon im Kopf hat und die halt nicht vergisst. Zum Beispiel, dass das Ende vielleicht schon feststeht oder ein gewisser Verlauf, wo es halt hingehen soll. Und ja, vielleicht ist der Unterschied zu plotten, dass man es da halt ganz genau aufschreibt und irgendwie Beatsheets macht oder was auch immer eine Methode man sich da aussucht. Ich war zum Beispiel auch gar nicht so begeistert von dem Buch von Stephen King on Writing. Also ich war begeistert von dem Buch.
Ja.
Aber was er ja auch sagt, ist, dass er auch alles panzt. Also dass er sich halt, also dass er anfängt, die Geschichten zu schreiben und einfach guckt, wo es hingeht.
Ja.
Aber der große Unterschied ist, wenn du das schon dein Leben lang gemacht hast und dich nur mit Geschichten auseinandersetzt und super viele Geschichten schreibst, dann passiert das automatisch in deinem Kopf.
Ja.
Und deswegen kannst du nicht sagen, dass du dann kein Plotter bist, weil eigentlich plottest du nur halt in deinem Kopf.
Also du würdest sagen, es ist auch eine Frage von Übung einfach.
Ja.
Einfach immer wieder probieren, learning by doing.
Genau.
Ja.
Also deswegen würde ich sagen, Panzer ist nicht unbedingt immer nur Panzer. Also.
Ja, Schubladendenken ist eh schwierig.
Ja, genau.
Also für mich selber, weil ich ja sowohl panze als auch plotte, ich würde sagen, wenn man plottet, ist mehr Arbeit, bevor man anfängt zu schreiben. Und wenn man panzt, ist mehr Arbeit, wenn man schon geschrieben hat.
Ja, bei Kurzgeschichten, das würde ich auch sagen.
Also die Arbeit ist immer drin, weil sonst bleibt der Text halt einfach nicht gut.
Ja.
Ist halt so. Und ich muss sagen, bei Romanen zum Beispiel, ich hätte keine Lust, wenn ich den Roman gepanzt habe, dann gefühlt alles nochmal umzuschreiben. Ich würde einfach irgendwann aufgeben. Allein deswegen muss ich Romane plotten, sonst schreibe ich die nicht fertig. Ich habe das jetzt schon zweimal gehabt, dass ich Romane sehr ausführlich geplottet habe. Ich musste mich auch immer zügeln. Aber das war eine gute Idee, weil nur so habe ich sie fertig geschrieben. Aber bei Kurzgeschichten merke ich einfach, ich muss die ganz intensiv überarbeiten. Das ist aber okay, weil das sind dann halt einfach 12 Normseiten oder so und nicht 400.
Ja.
Bei 400 Normseiten hat man natürlich mehr Subplots und irgendwelche Seitencharaktere und verliert viel schneller den Überblick auch einfach. Mhm. Also ich muss mir auch einfach Sachen beim Plotten aufschreiben, weil ich das eben nicht so gut im Kopf behalten kann wie andere.
Und es kommt halt natürlich darauf an, wie groß die Geschichte ist. Also bei einem 5-Band-Roman, wie zum Beispiel
Fantasy-Epos.
Fantasy-Epos, wie bei Sophie Anschütz zum Beispiel, könnte ich überhaupt nicht panzen. Also da müsste ich auch, da muss man sich ja auch die ganzen Sachen aufschreiben, weil eben man muss sich ja daran erinnern können, was jetzt in diesem Land passiert ist oder in diesem Land und was da die Regeln sind und in diesem Land, dass man das halt alles zusammenbringt und dass es nicht ein großes Chaos dann zum Schluss wird.
Ja, deswegen schreibe ich auch keine High-Fantasy. Ich sage immer gerne, weil die meisten verstehen, wenn ich sage, ich schreibe Fantasy, ach, du schreibst sowas wie Harry Potter oder Herr der Ringe. Ich bin dann so, nein, eben nicht.
Ja.
Und ich sage dann immer im Scherz, ich schreibe keine High Fantasy, weil ich zu faul bin dafür, so mir diese ganzen Sachen auszudenken. Ich bewundere das, wenn andere das machen, aber ich kann das nicht. Ich verheddere mich da total.
Ich habe auch immer Angst,
weil ich dann richtig in so ein Rabbit Hole falle, wie jetzt bei den Recherchen von Postkutschen von Polen nach Frankreich in meiner Story, das einfach meistens gar nicht notwendig ist für die Story und ich verliere dann einfach den Bezug zur Story. Aber ja, wie du korrekt vermutet hattest, diese Sogwirkung ist auch entstanden, weil ich das halt auch ganz schnell runtergeschrieben habe. Das ging halt auch nur, weil ich es nicht wirklich geplottet habe. Und mir ging es auch psychisch nicht so gut zu der Zeit, als ich es geschrieben habe. Ich habe es aber nicht verstanden selber und musste das so unterbewusst irgendwie rauslassen oder verpacken.
Ja.
deswegen hatte ich selber auch diesen riesigen Drang dazu, diese Geschichte zu schreiben, obwohl ich müde war, obwohl ich da den Brotjob hatte, obwohl diverse Sachen gerade anstrengend waren oder so. Ich musste, also klar, Alltag, ich musste einfach dieses Buch schreiben, so gefühlt. Ich dachte, ich drehe durch, wenn ich das nicht schreibe oder wenn ich das nicht fertig schreibe. Es muss einfach raus aus mir. Und ich glaube, das war auch der Antrieb dazu, die zwei Inhaltslektoratsrunden durchzuhalten, obwohl es mir da auch wieder nicht so gut ging. Mhm. Und ich auch ganz viel an der Story gezweifelt habe und ob ich es überhaupt veröffentlichen soll. Und aber diese Sogwirkung hat auf jeden Fall geholfen, die dann jedes Mal beim Lesen wieder aufkam bei mir.
Wir haben ja schon jetzt ein paar Mal das zweite Inhaltslektorat erwähnt.
Ja.
Das ist ja gar nicht so der Standardfall. Normalerweise hat man ein Inhaltslektorat und ein Stillektorat und du hattest dann noch ein zweites dazu gebucht.
Ja.
Könntest du noch einmal erklären, also auch wenn jetzt ein paar Sachen auch schon erwähnt wurden, wie es zu dieser Entscheidung kam und in welchen Fällen du das auch anderen Schreibenden empfehlen würdest?
Ich hatte ja schon gesagt, durch das fehlende Plotting kam dieser Wunsch auf, noch eine Runde dazu zu buchen. Der kam aber relativ spontan, es war tatsächlich nicht geplant. In der ersten Lektoratsrunde hast du als Lektorin viele Fragen aufgeworfen, die ich eigentlich durch Plotting mir auch selber hätte beantworten können. Habe ich dann gemerkt, das waren tatsächlich gar nicht so schwierige Fragen, würde ich mal sagen, aber es waren Fragen, bei denen ich mir auch oft so an die Stirn gehauen habe und mir so dachte, so meine Güte, das hättest du auch irgendwie vorher festlegen können. Und dadurch hatte das sowas von gemeinsames Plotting, so ein bisschen. Aber ich habe gemerkt, ich kann jetzt nicht diese Geschichte so also wir haben sie ja nicht komplett umgeschmissen, aber ich würde mal sagen, ein Drittel schon circa umgeschrieben vielleicht.
Ja, das war schon eine Menge.
Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann jetzt nicht schon ins Stillektorat gehen, weil das Stillektorat geht ja eigentlich gar nicht mehr an den Inhalt ran. Das ist, sagt ja auch der Name, das geht ja wirklich nur noch Satzkonstruktion, genau. Grammatik. Und ich dachte mir, ich brauche einfach noch mal Feedback. Ich habe kurz überlegt, ob ich das mit Testleserin mache. Das Problem ist, meine Testleserinnen haben alle Brotjobs und machen das, wenn dann, in ihrer Freizeit. Und es braucht dann einfach Zeit. Und ich hatte ja schon Veröffentlichung geplant und dachte so, das kannst du eigentlich nicht machen. So Leute für 0 Euro nicht professionell lesen lassen und dann noch bitte mach's ganz schnell. Deswegen kam dann die Idee auf, das professionell nochmal feedbacken zu lassen. Weil einfach erstens zu viele Fragen offen waren nach der ersten Runde, wo ich mir selber nicht zugetraut habe, die alle zu beantworten. Und zweitens, weil ich einfach schon viel zu tief in der Story drin verheddert war. Und mir dachte, ich brauche irgendwie das. Ich habe aber erstmal gezögert. Es war vor allem der finale Plot-Twist, der mich sehr ins Wanken gebracht hat. Ich hatte da auch zuerst eine Lösung, dass in der Miosch sehr aktiv wurde plötzlich, du erinnerst dich, wo er seine Zauberkräfte anwendet als Magier. Und ich habe mir ganz, ganz viel den Kopf zerbrochen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht in Berlin, sondern in München zu Besuch und dachte auch so mit dem Abstand und so wird das bestimmt besser. Und es ging und ging und ging einfach nicht. Und dann habe ich so in der Nacht vor der Abgabe so mir gedacht, ach ja, das ist es jetzt. Und dann mir aber auch so gedacht, ob das wirklich so gut ist. Und im zweiten Inhaltslektorat kam dann eben raus, nein, war es nicht. Aus diversen Gründen. Und das war wichtig, sich das einzuholen. Weil ich glaube, sonst hätten Lesende das gelesen und sich gedacht, so, was ist das denn für ein Quatsch? Also wo kommt das jetzt plötzlich her? Und auch wahrscheinlich Miosch als Charakter wäre komplett durchgefallen, worst case, weil er einfach so eine komplett unübliche Handlung für ihn gemacht hat. Ja, er ist unzuverlässig, er lügt auch manchmal, vor allem zu Beginn. Das ist Teil seiner Flaws oder seiner Schwächen, aber er ist eigentlich kein Bösewicht. Und du hattest halt geschrieben, durch diese Handlungsweise, die ich dann im ersten Inhaltslektorat entworfen hatte, dass er dann wie der eigentliche Antagonist rüberkommt. Ich war so, oh, das ist sehr hart vorbei am eigentlichen, was ich zeigen wollte, dass Germains Vater evil ist und er ist einfach böse und es eher darum geht, wie schafft man diesen Menschen raus, ohne neue Gewalt zu provozieren.
Ja.
Weil, ja, ich spoiler nicht so viel. Ich habe aber auf jeden Fall auch überlegt, auch Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil ich natürlich auch weiß, das ist dann wieder ein Geldfaktor, weil mir so gedacht habe, profitiert das Buch dann wirklich davon? Es war letzten Endes ein bisschen auch eine Bauchentscheidung einfach, dass ich mir gesagt habe, ich fühle mich unwohl mit dieser einen Runde Inhaltslektorat. Da ist einfach so viel noch offen, das geht so nicht. Das kann ich so nicht schon ins Stillektorat geben lassen, weil ich auch die Befürchtung hatte, sonst liest du das und dann cringst du die ganze Zeit im Stillektorat so, oh Gott, was ist das? Und ich soll ja eigentlich nur noch die Syntax korrigieren, aber ich verstehe überhaupt nicht mehr die Motivationen der Figuren. Und daher kam das, also ich würde sagen, wenn man als Autorin das Gefühl hat, es sind durch die erste Inhaltslektoratsrunde mehr Fragen aufgeworfen worden als beantwortet, was an sich nicht schlimm ist, was vielleicht auch ein Prozess ist, dann sollte man sich das mit der zweiten Inhaltslektoratsrunde überlegen. Und ich wäre dann auch vorsichtig mit TestleserInnen, weil ich finde, TestleserInnen sind an einem früheren Stadium. Also die blutige Rohfassung, die auch Chaos ist, die dürfen die gerne sehen. Oder halt am Schluss, wenn man, manche Leute machen das ja, dass sie kein Korrektorat buchen, sondern einfach nochmal Freundinnen drüber gucken lassen mit, schau mal irgendwie, ob du irgendwelche Tippfehler findest. Da würde ich die eher sehen, aber nicht in dem Lektoratsprozess selbst. Ich finde, da gehören Profis ran.
Das Problem halt auch mit TestleserInnen ist halt, dass auch einfach sehr oft eben unterschiedliche Meinungen so reinfließen und ja, dann halt eben nicht lösungsorientiert und mehr so problemorientiert. Also dass quasi gesagt wird, das finde ich doof, ja, oder das finde ich unpassend.
Meine Testleserinnen sind schon reflektierter, aber das mit den drei Testlesern, drei Meinungen, absolut.
Ja, dass einer Person vielleicht dann eben eine Szene gefällt, die andere sagt, furchtbare Szene. und das ist halt dann oft auch davon abhängig, wie man dann halt eben Charaktere findet. Und das kann dann halt manchmal auch einfach sehr verwirrend sein.
Ja.
Und da ist es dann auch manchmal schwierig, dann irgendwie zu sehen, was ist jetzt wirklich die objektive Richtung, die ich dann einschlagen sollte. Ja, aber es ist gut, dass du auf jeden Fall schon mal gute, reflektierte TestleserInnen hast, die dir dabei helfen.
Also ausschlaggebend war auf jeden Fall das Ende, weil das halt auch eine super komplexe Story schon war und dann diese ganzen Plot-Twists. Und als ich dann am Ende vom Inhaltssektor war, dachte ich nur so, meine Güte, was ist das? Das ist irgendwie jetzt wie so eine offene, ich weiß nicht, was ich immer mit Vulkan habe. Heute ist es wie so ein aufgerissener Vulkan, der gerade ausbricht. Und ich war so, oh, wir sollten gucken, wie wir das eindämmen wieder, damit das kontrollierter ist.
Aber das ist ja zum Glück auch gelungen. Ja. Worauf bist du besonders stolz im Lektorat? Also welche Änderungen, welche Entwicklung?
Dass die Story endlich Sinn ergibt. Das war ja in Europa so noch gar nicht so. Da war es einfach nur so, ja, wütende Frau und unzuverlässiger Typ und passt schon irgendwie. Also, dass die Plot-Twists jetzt Sinn ergeben, dass die Story Sinn ergibt. Ich würde sagen, die Charaktere Germaine und Mioche sind jetzt deutlich besser aufeinander abgestimmt. Die hatten davor schon, also meine Lieblingsszenen, was ich das so sagen darf, sind die Schlagabtäusche zwischen den beiden. Bin auch gestern Nacht wach gelegen und habe wieder so einen Schlagabtausch zwischen den beiden in meinem Kopf gehabt. Macht das wieder. Das ist so lustig, dass ich eigentlich überlegt habe, dass aufzuschreiben, aber es war irgendwann 2 Uhr morgens und ich war so, nein.
Ja, ich habe auch mehrfach gelacht bei den Schlagabtäuschen.
Ja, ja, von dem die waren tatsächlich auch spontan entstanden. Ich liebe es, Dialoge zu schreiben. Das war was, worin wir, glaube ich, verhältnismäßig wenig fallen mussten.
Ja.
Aber die waren schon sehr aufeinander abgestimmt, aber natürlich ballert man sich nicht einfach irgendwelche flotten Sprüche zu, sondern es muss schon auch ein bisschen mehr Substanz haben. So flashing out, würde man sagen auf Englisch. Genau, also die Charaktere, die zwei ProtagonistInnen, würde ich sagen, die weiblichen Charaktere sind noch mal tiefer geworden. Ich fand's, die Problematik bei mir war, Germaine als weniger evil zu zeigen oder weniger blutrünstig zu zeigen als in der Rohfassung, aber sie sollte auch nicht so not like the other girls Trope werden. Mhm. Sie soll schon weiterhin noch wütend sein dürfen oder sich auch unkorrekt verhalten dürfen, aber sie macht ja trotzdem eine Wandlung durch, dass sie eben zum Beispiel auch Nähe zulassen kann von einem Mann. Ist für sie eine sehr große Geschichte. Der Konflikt mit Germaines Vater wurde einfach deutlich besser aufgebrochen durch die 2 Runden. Und das Ende finde ich jetzt viel besser, wenn es auch weniger blutig ist. Aber keine Sorge, es fließt dazwischen auch ein bisschen Blut. Das ist nur weniger und es macht mehr Sinn, wo es fließt. Weil ich vermeiden wollte, ich habe alle Staffeln von Game of Thrones zum Beispiel gesehen. Mhm. Und es gibt viele Dinge daran, die ich bewundere. Ich habe die Bücher, also nur den ersten Band gelesen. Es gibt viel, was ich daran bewundere, aber was ich nicht mag, ist die sinnlos dargestellte Gewalt, die auch krass zugenommen hat über die Staffeln.
Ja.
Und das wollte ich halt vermeiden. Und es wurde halt oft abgetan mit, ja, aber das ist ja vom Mittelalter inspiriert. Und da war es halt einfach so, dass Frauen alle abgemetzelt wurden und diese ganzen Formen von Gewalt erlebt haben. Und das stimmt auch nicht so tatsächlich ganz, beziehungsweise nur zum Teil. Und ich finde es immer schwierig, wenn man historische Kontexte als Rechtfertigung für Gewalt an marginalisierten Gruppen hernimmt. Das finde ich ganz, ganz schwierig.
Ja, Gewalt oder Ausdrücke.
Oder auch einfach toxische Konstellationen. So, ja, das war früher halt einfach so. Und ich denke so, wie genau hast du tatsächlich recherchiert? Genau, das wollte ich halt vermeiden. Und ich glaube, das ist jetzt auch besser geworden durch das Lektorat.
Dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Frage angelangt.
Oh.
Ich würde dich tatsächlich noch ganz viele Sachen fragen, aber wir sind jetzt auch schon bei 1,5 Stunden.
Oh Gott, ja, ich habe es mir schon gedacht. Das wird eine lange Folge.
Ja, es ging aber so schnell. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir sind voll gut in der Zeit. Deswegen habe ich hier und da nochmal nachgehakt.
Ja.
So ein paar Begriffe sind halt gefallen. Vielleicht könnt ihr die euch googeln. Einmal Dark Romance, was da so die Komplexitäten mit sind und die Problematiken und genauso das Not Like the Other Girls Trope. Vielleicht erklären wir es doch noch einmal ganz kurz.
Damit meine ich das Glorifizieren von missbräuchlichen Beziehungen, was, soweit ich das mitbekommen habe, ich habe noch keinen einzigen Dark Romance Roman gelesen, aber halt auf Instagram kriegt man so Bits und Snippets mit, oft Boy Meets Girl oder Man Meets, also oft Hetero-Beziehungen sind. in denen meistens, glaube ich, der männliche Part sich dem weiblichen gegenüber toxisch verhält oder teilweise auch gewaltvoll und der weibliche Part das eben als Liebe beschreibt oder irgendwie, ja, es ist die wahre Liebe, deswegen das muss so sein und diese dramatischen, leidenschaftlichen Szenen und so weiter. Das ist das, was ich gerne weglassen wollte für meine Geschichte, trotz des düsteren Settings.
Und das andere, was du noch erwähnt hattest, auch ein Begriff, den vielleicht nicht alle kennen, das Not Like the Other Girls Trope.
Ja, das ist, glaube ich, deutlich älter als Trope schon, als Dark Romance. Gefühlt fast alle weiblichen Figuren meiner Kindheit und Jugend waren eigentlich so. Das waren, also ich bin in den 90ern aufgewachsen. Das waren alles so Powerfrauen, die irgendwie 10 Dinge unter einen Hut bekommen haben, dabei immer wie aus dem Ei gepellt aussahen und natürlich nie müde waren und alles war irgendwie, naja, es gab so minor problems, aber sie haben es gelöst, weil sie waren irgendwie weiblich, aber irgendwie auch besser als andere Frauen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil erstens, was mir früher gar nicht auffiel, das waren oft sehr privilegierte Frauen, das waren meistens weiße Frauen ohne Behinderung, die auch nicht queer waren, keine chronischen Erkrankungen hatten. Also die waren nur quasi diskriminiert dadurch, dass sie Frauen waren. Genau, auch Klassismus spielte da keine Rolle. Und zweitens, Not Like the Other Girls ist eigentlich antifeministisch, wenn man sich das genauer anguckt. Weil dadurch eine Frau nicht nur für einen männlichen Love Interest, der sie toll findet, weil sie ist ja nicht so wie die anderen Mädchen, hervorgehoben wird, sondern insbesondere, dass auf dem Rücken direkt oder indirekt von anderen Frauen passiert. Also wir haben zum Beispiel, weiß ich nicht, meinetwegen Young Adult Romance. Die Protagonistin ist, keine Ahnung, die Klassenbeste. Sie ist irgendwie total quirky. Sie ist größer als die anderen Frauen, keine Ahnung, sie hat irgendwelche hervorstechenden Merkmale einfach von Grund auf und alle anderen Frauen, vielleicht auch sogar ihre beste Freundin oder Mädchen in diesem Falle, werden so ein bisschen abgetan, dass, ja, das ist halt Mädchen, sind halt manchmal zickig und manchmal so ein bisschen dumm und die laufen ja alle nur Männern hinterher, genau, und Male Gaze und sie ist einfach anders, weil sie kümmert sich keinen Deut darum, aber natürlich sieht sie immer aus wie ein Topmodel und ist immer perfekt aus dem Ei gepellt, weil sie ist ja not like the other girls und das ist problematisch, weil das LeserInnen natürlich auch eigentlich schwer, ich würde nicht sagen nicht zu erreichen, aber schwer zu erreichende Ideale vermittelt. Und Lesen und auch generell Konsumieren von Geschichten ist natürlich auch immer ein Vermitteln von Rollenbildern. Und wollte halt, dass Germaine ein gutes Rollenbild wird, obwohl sie ja ein paar Punkte hat, in denen sie auf jeden Fall rausfällt, dass sie trotzdem nicht so fröhlich in der Gegend rummetzelt, wie sie das in der Hochfassung gemacht hat. Ja. Oder dass sie, wenn sie sich Miosch annähert, war schon ein bisschen Banter mit ihm hat und Schlagabtausch, aber sie jetzt nicht ihn irgendwie übelst beleidigt und ihn schlägt oder versucht, ihm irgendwie ein Messer in die Kehle zu setzen, weil das wäre einfach nicht mehr okay gewesen.
Ein sehr bekanntes Buch oder ein sehr bekannter Film, der sich auch damit auseinandersetzt mit diesem Trope, ist Gone Girl von Gillian Flynn.
Habe ich gesehen, den Film.
Ja, also sehr, sehr, sehr guter Film, sehr gutes Buch auch. Und ja, im Grunde spielt da eine Frau das Not Like the Others Girl und hackt halt quasi auch auf diesen Trope rum, also dass sie quasi so tut, als wäre sie die perfekte Frau, die Bier trinkt und cool ist und eben nicht so ist wie die anderen Mädchen und ja, letztendlich, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, ist ja auch ein bekannter Film, dass es letztendlich ein Spiel ist und dass sie aber auch wirklich dieses Trope auch hasst und irgendwie damit, ja, das zu erfüllen und dass das einfach unmöglich ist.
Ja.
Und das fand ich auch sehr, sehr stark dargestellt.
Es spannt so ein bisschen diesen Bogen zu selbstbewusst, aber nicht zu selbstbewusst, laut, aber nicht zu laut, hübsch, aber nicht zu hübsch und so weiter. Was ich am Anfang sagte, quasi unerfüllbar.
Richtig. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Jennifer.
Gerne.
Schön, dass du sogar zu mir nach Hause gekommen bist, um mit mir persönlich zu quatschen. Kannst du mir jetzt zum Schluss noch einmal sagen, wo LeserInnen dein Buch finden?
Ja, und zwar wie das Azurblau deiner Worte wird auch das Verwinterte Herz als E-Book und als Print erscheinen. Das E-Book erscheint bei Amazon KDP. Ich weiß noch nicht genau, ob ich an Kindle Unlimited wieder teilnehme. Da muss ich erst noch die Daten zu dem anderen Buch auswerten. Ich glaube, es hat sich nicht so richtig gelohnt, leider. Aber vielleicht hätte ich es auch mehr bewerben müssen. Das Print erscheint bei Tolino. Das Buch ist über ISBN einfach an den deutschen Buchhandel angeschlossen und kann in jede Buchhandlung deutschlandweit bestellt werden. Ich würde diesen Weg auch empfehlen vor den Online-Bestellungen. Erstens, weil das große A ist und bei Printbüchern nicht empfehlenswert ist, weil es lokale Buchhandlungen kaputt macht. Die müssen halt auch Geld verdienen. Und zweitens, ihr könnt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ihr das in eure kleine Buchhandlung ums Eck bestellt. Ihr macht mich halt auch bekannter. Das ist eigentlich Marketing für mich. Weil dann die Buchhändlerin sehen, ach, das Buch gibt's auch und vielleicht sogar im besten Falle ein bisschen Vorurteile gegenüber Self-Publishing abbauen mit, ach, das kann ja auch qualitätsvoll sein und nicht einfach Quatsch. Genau. Also für E-Books oder mein E-Book würde ich auf jeden Fall das große A empfehlen, weil das da erscheint, aber für Prints zum Beispiel die Seite geniallokal.de finde ich sehr toll, weil die verlinkt einen dann direkt zu einer Buchhandlung in der Nähe. Und da kann man es dann hinbestellen und es ist dann auch ganz schnell da. Es wird allerdings Print on Demand, also es kann so 2-3 Tage dauern, aber ja, Vorfreude. In Zeiten, in denen man alles streamen und bingen kann, ist Vorfreude doch auch was Besonderes.
Das stimmt.
Ja.
Wo kann man dich denn so generell finden?
Also erstmal auf Instagram, das ist tatsächlich mein einziger Social-Media-Channel, aber das ist dann auch genug, finde ich. Ich mag auch meine Bubble da sehr gerne. Und ich habe auch zusätzlich vor einer Weile, weil ich so ein bisschen manchmal gestruggelt habe mit Instagram, das können, glaube ich, jetzt viele, die dort selbst Posts machen, sowohl Bloggende als auch Schreibende, nachvollziehen. Ich habe mit Instagram oft gestruggelt. Da gab es so ein paar Änderungen, die ich nicht so toll fand. Ich habe mich oft verglichen mit anderen und so weiter. Und es ist ja auf Interaktivität angelegt. Deswegen hatte ich vor einer Weile schon die Idee, zusätzlich einen Newsletter zu machen. Der Newsletter hieß anfangs einfach Newsletter, bis irgendwer mir gesagt hat, das Wort sei so nervig, ich soll mir doch vielleicht mal einen Namen überlegen dafür. Und der Name ist noch dabei, sich zu etablieren. Der heißt Fuchsfeder. Mhm. Das hat auch eine Story, aber die erzähle ich jetzt nicht. Aber das findet sich auch, der Fuchs findet sich auch in meinem Autorinnenlogo wieder. Und da versuche ich, die LeserInnen mitzunehmen auf die Self-Publishing-Reise, die bei Das Azurblau deiner Worte schon ziemlich anders war als bei Das verwinterte Herz, auch weil es einfach mein zweites Buch ist. Und die Newsletter erscheinen unregelmäßig. Mhm. Eigentlich das Ziel, so alle so und so viele Wochen, hat nicht funktioniert. Die sind meistens ein bisschen länger, aber auch aufgelockert, keine Sorge. Das ist nicht einfach 5 Seiten Blogtext und nehmen einen so ein bisschen tiefer mit rein. Und Instagram ist eher so ein bisschen oberflächlicher. Hier bin ich, hier präsentiere ich mich. Und wenn man quasi mehr wissen will oder tiefer eintauchen will, ich freue mich immer sehr über Abonnements. Kostet nichts außer Überwindung, sag ich.
Du hast ja auch noch eine Website, eine AutorInnen-Website, ne?
Genau.
Ich packe einfach alle Links in die Shownotes, also zu deinem
The More The Merrier.
Genau, also zu deinem Buch, zu deiner Website und deinem Newsletter.
Ja.
Das heißt, da könnt ihr dann alles nachschauen und Jennifer folgen und das Buch auch bestellen. Und wenn ihr es bestellt habt und gelesen habt, unbedingt eine Rezi dalassen.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Unterstützt eure AutorInnen.
Bitte.
Genau, bitte, bitte.
Bitte, bitte, es hilft wirklich. Ich freue mich über jede Rezi, außer natürlich, wenn draufsteht, dieses Buch ist Müll, kauft das nicht. Aber wenn ihr das nicht macht, dann freue ich mich darüber.
Das wäre super. Genauso freue ich mich auch über eine Rezi zum Podcast. Das könnt ihr auch auf allen möglichen Podcast-Plattformen machen. Egal, wo ihr es hört, ob es jetzt Audible ist oder Spotify oder Apple Podcasts. Dankeschön noch einmal, dass du hier warst.
Sehr gerne. Danke für das Interview.
Ja, sehr gern. Falls ihr auch noch mehr über das Schreiben und das Lektorat wissen wollt, abonniert gern meinen Newsletter, in dem ich auch wöchentlich Tricks und Kniffe mit euch teile. Und so verpasst ihr auch keine Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Schöne Lesestunden, kreative Schreibstunden. Schreib gut, mach's gut. Ciao.